Diese Sitzung wird aufgenommen. Willkommen am 29. Mai, 14.39 Uhr. Die Sonne scheint, die Herzen scheinen, wir sind glücklich. Ich bin der Weihnachtsbaum, los, bestück mich. Ich weiß nicht, was man noch so Tolles reimen kann darauf. Ich bin einfach gut gelaunt, weil es ist kurze Hosenzeit. Endlich. Was geht bei dir?
Ich werde jetzt super krass braun in den nächsten 5, 6, 7 Tagen.
Ich hatte ganz kurz die Hoffnung, du sagst Fitnessmodel.
Ja, was? Ich trinke hier gerade ein bisschen Schwipschwapp.
Aus einem Weinglas.
Ja. Ich habe immer noch das Problem, dass ich so einen Haushalt habe, der einfach irgendwie für so eine halbe Person ausgelegt ist. Und dann schaffe ich es halt eben nicht, genug Wein, Gläser irgendwie.
Genug Wein zu trinken.
Ich bin verwirrt, alter Mann. Nee, irgendwie ist alles eine Spülmaschine. Da muss man halt auf das zurückgreifen, was noch da ist. Weingläser.
Es sieht edel aus.
Ja, es schmeckt auch.
Es gibt dem Podcast eine ganz neue Perspektive einfach, ja. Genau, kann jetzt mehr, die Schwipschwapp, die gemischte Schwipschwapp kann mehr atmen.
Mhm. Ich schmeiß das Zeug übrigens weg. Ich bin kein Fan davon.
Oh, echt? Doch nicht gut. Ja, ich fand, also ich war ja Mittwoch bei dir und da hast du mir das mal gezeigt, dieses, also es geht jetzt gerade um Soda-Stream, Schwipschwapp-Gedöns, ja, okay, wir sind bald 30, wir reden über solche Dinge. Und ich muss sagen, jetzt so zur Pizza fand ich es ganz gut tatsächlich, aber ich glaube, ich würde es jetzt nicht einfach so als Getränk trinken, sondern eher so als, okay, ich will irgendwas Süßes zum Herzhaften, dann fand ich es okay.
Ja, ich habe jetzt auch verschiedene Mischen probiert, ein bisschen weniger, aber ein bisschen mehr. Aber ich krieg's nicht so gemischt, dass ich sage, boah, das kickt mich halt. Es schmeckt immer noch leicht anders als normale Schwipschwapp. Und ehrlich gesagt bin ich es auch leid langsam, diesen Süßgetränken. Was soll das denn? Aber ja. Irgendwann mal, wenn man alt genug ist, muss man davon Abstand nehmen und einfach mal nur noch Wasser trinken und Kamilletee und so. Ja.
Wie sind da die, der Ernährungslehrer redet, wie sind da die Ingredients? Also ist das irgendwie okay, ich dachte kurz, ob das jetzt extra so, okay, du kannst hier Schwipschwapp trinken mit dem Geschmack, aber ohne Zucker. Oder mega viel Zucker, weil irgendwie die anderen das irgendwie perfektioniert haben oder keine Ahnung.
Also, ich habe extra nicht nachgeguckt, weil ich wusste, es gibt so Sachen, die willst du einfach nicht wissen. Wie wenn du zum Beispiel eine unheilbare Krankheit hast, du willst es einfach nicht wissen.
Würdest du es nicht wissen wollen? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Guter Einstieg.
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Ich glaube, ich würde es wissen wollen.
Ich muss kurz drüber nachdenken. Und der Vorteil wäre, also, du weißt es und du kannst den Rest deiner Zeit einigermaßen planen und gestalten. Wenn du es nicht weißt, dann bleibst du halt normal. Aber ich glaube, wenn man es eh schon ahnt, dass da was ist, dann würde ich es auch wissen wollen. Wenn ich es aber gar nicht ahnen kann, dann vielleicht auch eher nicht. Also wenn es mich nicht beeinträchtigt und ich einfach nicht weiß. Also das ist so wie zu wissen, wann man stirbt. Chef, man könnte heute sagen,
ich würd's gern wissen.
Du stirbst in x Jahren, an dem und dem Tag. Würdest du es wissen wollen oder willst du die
Wahrheit? Ich glaube ja. It's an unpopular opinion, aber ich glaube, ich finde das ganz gut, weil dann kannst du so, also natürlich, also das ist ein bisschen makabres Thema und so, ne? Aber ich glaube, ich hätte, also na klar, es ist erstmal scheiße. So, du willst es nicht wissen und dann machst dir Sorgen und keine Ahnung und oh Gott, hätte ich es lieber niemals gewusst. Aber dann, wenn du da aus diesem Tal raus bist, denke ich mir, okay. Dann, das klingt wie so ein Film, aber ne, dann mach halt das Beste irgendwie da draus, was jetzt so geht. Und weil, wenn ich jetzt die beiden Extreme vergleiche, entweder ich weiß es gar nicht und auf einmal falle ich in 2 Wochen um und bin nicht mehr da. Gut, dann habe ich auch keinen Moment, wo ich mir denke, ach scheiße, du hättest das noch machen können, weil dann ist es egal eigentlich, wenn man so hart ist. Aber sonst, wenn ich jetzt das wüsste, in 2 Wochen ist Ende, würde ich sagen, okay, Freunde, jetzt geht's ab, hier. Ja, und dann würde man versuchen, ganz viele verrückte Sachen zu machen, die irgendwie vielleicht witzig sind nochmal. Wo aber die Frage auch ist, ist das nachher das bessere Leben dann gewesen? Oder wäre es nicht vielleicht sogar cooler gewesen, diese 2 Wochen wie immer zu verbringen, weil die einen ja in der Regel glücklich machen? Weil sonst würden wir die 2 Wochen so nicht verbringen, normalerweise. Ist ja nicht so, als würde man sonst, ne? Und vielleicht ist dieses Fancy, was man dann versucht, Cooles zu machen, dann so erzwungen und kann man gar nicht genießen, weil man macht das ja nur deshalb. Sonst hätte man es ja nicht gemacht. Okay, auf einmal zweifle ich doch.
Das Schöne wäre halt, wenn du es wüsstest, du könntest alles darauf vorbereiten. Also, du könntest quasi in Ruhe Abschied nehmen, du könntest alles das, was
wie eine gute Übergabe bei der Arbeit.
Ja, du könntest alles das, was dir wichtig ist, dann tatsächlich mal loswerden. Du könntest quasi den ganzen Papierkram erledigen, du könntest dir einfallen lassen, wie du dein ganzes Erbe steuerlich supergeil am Start vorbeischleust und damit jeder möglichst viel davon hat. Aber das,
oh, ich würde einen Schatz vergraben, wie bei One Piece. So Gold Roger-mäßig.
Ja, das ist voll klug, man. Dann findest
hier, 10 Euro.
Ja, so Bitcoins einfach vergraben.
Ja.
Wie so dieser Hash-Key da so in Wörtern, so was du
Arzt. Oh ja, an 24 Orten der Welt.
Überall so. Ein Wort und die Reihenfolge steht dann wiederum auf einem anderen Blatt.
Ui.
Oh, ja. Ja, irgendwie so. Also, das ist auf jeden Fall von Vorteil, fand ich.
Ja. Ja. Da nicht mehr so wie bei Ready Player One, weißt du? Hast du das ein bisschen davon?
Ich hab den gesehen. Kino? Ja. Ich hab
nee, zu Hause Kino?
Nee.
Okay. Okay, weil eines der wenigen Hörbücher, das habe ich beim ersten Surfurlaub damals als Hörbuch gehört und fand das irgendwie ganz cool. Und der Kinofilm kam ja auch raus und so. Fand ich auch ganz, ganz solide. Aber die Idee dahinter war ja auch ganz witzig. So, okay, Spieleentwickler hat irgendwie so ein Open World Virtual Reality Spiel entwickelt und dann auf einmal so gesagt, okay, es gibt ein großes Geheimnis und alle suchen danach und so. Und dann sagst du, okay, da gibt es irgendwie so die 24 Orte, die man besuchen muss, Geocache-mäßig oder so. Ja, wäre ganz witzig.
Ja, aber ansonsten, ich finde es halt schwierig, jetzt zu überlegen oder mir vorzustellen, ob ich mein Leben anders verbringen würde, tatsächlich. Weil du hast ja auf
den Punkt gebracht.
Auf der einen Seite versuchst du ja, unabhängig davon, wann es zu Ende ist, jetzt schon das so zu leben, wie du es gern leben wollen würdest. Und die Frage ist halt, wenn du es dann weißt, verbringst du dann die letzten Tage oder Stunden irgendwie anders? Also ich glaube, das ist nur auf den letzten Metern vielleicht irgendwie anders. Im Sinne der Abschiednahme, im Sinne aber auch vielleicht der Wunscherfüllung, dass man jetzt noch quasi in einem Modus ist, wo man sich selbst sagt, okay, ich erfülle mir nicht jeden Wunsch, weil ich ja noch ganz viel Zeit habe und die Wünsche sollen ja nicht eben kurzfristiger Natur sein und dann ist halt irgendwie doof. Das heißt, man investiert ja jetzt auch noch so ein bisschen in die Zukunft, indem man sich halt auch weiterbildet, indem man Geld spart und so ein Kram. Das würde dann irgendwann vielleicht enden, wenn du wüsstest, okay, ja gut, es lohnt sich halt nicht mehr, ich bin ja eh nicht mehr lange da, da kann ich es jetzt auch auf den Putz hauen so. Ja, das würde vielleicht irgendwie anders ablaufen. Die Wunscherfüllung.
Ich dachte auch gerade so im Moment so, ja, dann nimmst du halt frei auf der Arbeit oder gehst einfach nicht mehr hin, ist ja eh scheißegal und keine Ahnung, was ich mir so, ja, aber ich gehe ja gerne arbeiten, sonst würde ich es ja nicht tun. Also sonst würde ich das ja gar nicht machen und dann mache ich es ja doch, dann würde ich es vermissen, dass ich nicht arbeiten gegangen wäre und dann macht man irgendwelche Sachen, weil man denkt, das ist viel cooler, aber es ist vielleicht gar nicht so. Dann denkt man sich, ach so, klein ist die Mona Lisa eigentlich, gar nicht gelohnt. Was auch immer. Aber
ist wirklich so, aber ist fucking klein.
Noch ein Gedanke dazu. Die Frage wäre auch, lohnt es sich überhaupt, sich dann diese ganzen Wünsche zu erfüllen? Weil, Moment, macht man das nicht vielleicht dann sogar nur für die guten Erinnerungen? Und wenn ich diese Erinnerungen dann gar nicht habe, weil ich dann quasi am nächsten Moment weg bin, lohnt es sich dann überhaupt, diese Erfahrungen zu machen? Oder nicht? Also, klar ist es in dem Moment total cool, aber die Frage ist dann, naja, ja, vielleicht doch, eigentlich lohnt es sich schon.
Ich glaube halt, was so ein Mythos, der irgendwie so mitschwingt, ist der Glaube, man könnte quasi einen längeren Zeitraum, seien es Tage oder Wochen oder vielleicht sogar ein Jahr, sagen wir so, du wüsstest, du hast jetzt noch ein Jahr ab heute. Ich glaube, viele haben die Hoffnung, dass man das in diesem einen Jahr einfach quasi so das Glück und die Freude so richtig krass ans Limit bringt und quasi einen Zustand von dauerhaftem Glück und dauerhafter Freude kreieren könnte, indem man alles, was man sich wünscht oder vermeintlich wünscht, irgendwie dann in Erfüllung gehen lässt. Und ich glaube,
das Negative vermeiden, weil es egal ist, so keine Steuererklärung machen, bla bla bla,
muss ja alles genau, machen, ist ja scheißegal. Du musst nichts mehr machen, was du doof findest, dann kannst du nur noch die Sachen machen, die du Bock hast. Und ich glaube, selbst das wird dich halt eben nicht über einen längeren Zeitraum in so einem Zustand der Ekstase, der Euphorie irgendwie halten, sondern du wirst halt eben nach ein paar Stunden dann trotzdem gelangweilt sein und dir denken, ja, fuck, Mann, was mache ich jetzt? Lass mal Netflix gucken. Also am Ende, ich glaube, das kriegst du halt nicht dauerhaft so konstant geil hin. Und ich glaube, das denkt man so schnell, wenn man so an den Tod denkt und dann irgendwie denkt, ja, ich habe jetzt noch ein paar Tage. Ja gut, dann mache ich halt jetzt einen Vegas-Trip und nehme alle möglichen Drogen oder was weiß ich, was Leute tun würden, keine Ahnung. Aber wie du richtig sagst, ich glaube, wenn man so ein bisschen doch einen längeren Zeitraum hat, seien es ein paar Wochen oder ein Jahr oder sowas, dann wahrscheinlich lebt man dann trotzdem das Leben, was man jetzt schon lebt, weil man es irgendwie geil findet. Ex die Sachen, also, die man halt wirklich komplett scheiße findet, wie Steuererklärung.
Ja, also zumindest kann ich das über mich so sagen. So, das finde ich gerade ganz, ganz spannend, irgendwie ganz interessant darüber nachzudenken, weil man das ja vielleicht sonst immer so denkt mal, dann so, ja, wenn ich doch, also keine Ahnung, so dann würde ich einfach alle Süßigkeiten nämlich reinschubsen, das ist ja alles egal, was ich esse und so. Und ich denke, ja gut, das könnte ich ja jetzt aber auch machen. Und ich mach's ja nicht. Also, und ich mach's ja nicht, weil ich denke, oh, dann bin ich jedes Jahr ganz dick. Sondern das mache ich nicht, weil ich keinen Bock auch irgendwann habe.
Ja, weil es sich auch kurzfristig ja auch sich schlecht fühlen lässt, im Sinne der, nicht, weil du ein schlechtes Gewissen hast, sondern weil du einfach, also es einfach eklig ist. Isst mal den ganzen Tag nur Süßigkeiten, du fühlst dich am nächsten Tag nicht geil, kannst du mir glauben.
Ja, mehrere Tage, sagen wir mal so 2-3 Tage.
Ja, okay, vielleicht.
Ein Tag ist schon
okay. Ja, oder ich muss jetzt keinen Sport mehr machen, das ist jetzt auch scheißegal. Ja, aber du machst ja Sport nicht um.
Richtig.
Als Zwang, sondern du machst es ja, weil es irgendwie dann doch vielleicht auch Spaß macht oder weil es dir ein gutes Gefühl gibt und so. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Dinge tue ich, weil es mir eben Freude bringt und irgendwie cool ist und nicht, weil ich muss.
Voll schön. Ich musste gerade, genau, irgendwie ist das ganz nett, weil ich musste gerade so ein bisschen an so die Beratungskram denken und musste so denken, okay, da machst du ja auch immer so Wunderfrage, ne, was würdest du jetzt machen, wenn alles egal wäre und so bla 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 und verschiedenste Methoden und so. Und irgendwie finde ich das auch ganz nett, so, also ist natürlich jetzt in der Therapie vielleicht ein bisschen schwierig, wenn du dann Leute mit ihren Tod konfrontierst und sagst, ja, wenn du jetzt morgen sterben würdest, was würdest du machen? Je nach Situation kann das gut sein, aber kann vielleicht auch ein bisschen schwierig sein. Aber um da mal so auf diesen, einfach diesen Trip mal kurz lang zu gehen und zu überlegen, ja, würde ich denn dann wirklich so viel anders machen? Oder bin ich nicht vielleicht eigentlich gerade schon einigermaßen glücklich, weil irgendwie würde ich die Sachen so weitermachen, was einem ja irgendwie ein ganz schönes Gefühl gibt. Also mir ist gerade ein bisschen warm. Ich finde das gerade schön zu wissen, okay, ich würde eigentlich irgendwie alles wahrscheinlich genauso weitermachen wie jetzt, weil es irgendwie cool ist. Ist doch irgendwie schön.
Ja, und ich glaube, das kann ja auch ein cooler Selbsttest sein, mal zu überlegen, was würde ich anders machen und welche Dinge würde ich nicht mehr machen.
Dann zu überlegen, warum mache ich sie nicht so?
Ja, genau, warum möchte ich sie dann nicht mehr machen? Ne? Und wenn das so fundamentale Dinge sind wie, ja, ich würde eben nicht mehr in der Beziehung sein wollen, oder ich möchte nicht mehr diesen Job machen oder ich möchte eben nicht mehr diese Aktivität nachgehen, wie, keine Ahnung, eine Sportart oder was auch immer, dann wäre das vielleicht auch ein gutes Zeichen, um zu überlegen, ob das eben das richtige für einen ist und ob man da nicht irgendwie eine Änderung herbeiführen möchte. Ne? Klingt jetzt ein bisschen radikal vielleicht, so dachte ich mir, wenn es wenn du jetzt in einem Jahr stirbst und dann eben nicht mehr diesen Job machen würdest, so, dann sollst du den Job kündigen. Also man muss das natürlich ins Verhältnis setzen, aber kann ja auch
so
ein cooler.
Zumindest mal anzudenken. So, nicht immer alles so als gegeben nehmen und sagen, ja, ich muss das ja so machen, weil, sondern nee, was wäre denn,
wäre das eben nicht,
wenn du mal die müsstest, Chance hättest.
Ja. Vielleicht kann man den Tod auch da rauslassen. Also ich glaube, das war jetzt nur so der Weg, der wie man da hingekommen ist jetzt in dem Gespräch zwischen uns beiden jetzt, aber ja. Und ich muss auch sagen,
kann's auch weniger makaber
machen. Und lustigerweise tue ich das für meinen Teil auch regelmäßig. Jetzt sind keine bestimmten Rituale oder keine bestimmten Methode folgend, sondern einfach ab und zu mal eben diesen Gedanken zulassen und sich die Frage zu stellen, was für Dinge magst du oder was für Dinge nerven dich? Oder was wäre besser oder was würde dich vielleicht mehr erfüllen? Und dann kommen halt so Sachen bei raus wie, oh, vielleicht sollte ich mich selbstständig machen. Oder ey, vielleicht sollte ich mal ein paar Monate nichts tun. Und das kommt halt genau aus solchen Gedankengängen oder aus solchen Übungen.
Ja, und das ist ja auch das, was wo der Podcast zum Teil zugehört, ne? Wenn dann jemand fragt, warum eigentlich nicht, und dann merkt man, wenn ich jetzt merken würde, okay, ich erzähle dir irgendwie 10 Wochen lang, wie sehr mich XY nervt, spätestens nach Woche 2 würdest du sagen, hä, warum machst du das denn dann überhaupt? So, und dann, ja, okay, dann machen wir es eben nicht. Also das kann man auch gut im Gespräch dann vielleicht mit Leuten mit Menschen, die einem irgendwie nahestehen, ausmachen, weil die ja dann vielleicht eine andere Perspektive haben und sagen können, hast du mal gemerkt so? Oh nee, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, stimmt eigentlich. Und da muss man halt immer auch offen sein, weil wie viele Leute sind leider in irgendwelchen nervigen, toxischen Kackbeziehungen, aber kommen da irgendwie nicht raus, weil sie irgendwie da so drin gefangen sind und wahrscheinlich bräuchte man dann mal jemanden von außen, der dann irgendwie einen da so ein bisschen die Augen öffnet in irgendeiner Form.
Ja, und das ist eigentlich eine coole Überleitung zu einem Thema, was mich seit einer Woche intensiv irgendwie nicht mehr loslässt. Ich habe nämlich einen Podcast gehört von ein paar Tagen, von einer Woche ungefähr. Und da waren so viele Informationen drin. Da war so, die Informationsdichte war so krass. Also die Ideen pro Minute, die dort irgendwie gedroppt wurden.
Die IPMs.
IPMs war so hoch.
Ideas per Minute, geil. Ja.
Und so ein Paket von Ideas per Minute fand ich super spannend. Und irgendwie passt das auch zu dem Thema Veränderung. Jetzt nicht durch den Tod herbeigeführt, weil wir werden ja unendlich lange leben. Übrigens, kleiner Funfact. Korrekt. Ich habe jetzt auf meiner Krankenkarte gab es so Sticker draufkleben. Möchten Sie Organe spenden? Ja, ich bin der der Mensch, der diesen Sticker genommen hat, von wegen, lass mich in Ruhe, don't touch, alles bleibt, wie es ist. Weil ich unendlich lange leben möchte. Keiner klaut meine Organe, friert mich bitte ein. Jeder, der das hört, muss dem folgen. Das ist quasi meine Art letzter Wunsch. Das
Testament ist hier niedergeschrieben. Ja.
Also irgendwie bis in die Unendlichkeit ziehen. Ich will alles miterleben, was in den nächsten paar hundert Jahren noch so passiert. Aber das nur als Randnotiz.
Geil.
Was? Da muss man offen drüber reden,
ja.
Ja. Ich finde, man sollte sich bewusst entscheiden. Man darf auch so Gründe haben wie ich, nämlich Sci-Fi-Fantasie, die wahrscheinlich niemals passiert, aber you never know.
Ja. Absolut. Ich meine, der Fall tritt ja eh nicht ein. Dadurch, dass du nicht stirbst, kommst du ja gar nicht in die Situation, dass du Organ spenden müsstest. Deswegen ja, lohnt es sich ja gar nicht.
Jetzt mal kurz ein bisschen Mystik, Akte X.
Oh nein, Bro, ich muss was unterrichten. Wenn ich jetzt hier was Falsches sage, dann
oh. Nein, aber stell dir mal vor, ich habe einen Unfall. Ich jogge so durch,
ja,
durch Spich und auf einmal Tilly kommt
West.
LKW und rammt mich halt weg, ne? Ich meine, viel wahrscheinlicher ist es, dass der LKW einfach zerbeult und ich da einfach stehe und mir denke, was soll das? Wie so Superman. Ja. Aber jetzt mal das andere Szenario, mal angenommen, der haut mich um und ich lieg dann da so.
Ja. Kurz. Warte, wie genau?
Ungefähr so. Da müsstest du dich das Video dazu angucken. Kleiner Spoiler oder kleiner Wink. Ja, mal angenommen, das passiert und ich lieg dann da und man sagt so, ja, Überlebenswahrscheinlichkeit 0,03%. Naja, wir könnten ihn einfrieren, das ist eine Möglichkeit. Oder wir tun was Gutes, entnehmen alle seine Organe und die Haut und pflanzen die irgendwem anders ein und ermöglichen damit ganz vielen Menschen das Überleben. Dann gibt's einmal die Samariter-Variante. Ich sage, ja, macht mal, ich werde eh sehr wahrscheinlich nicht überleben, also let's go, verteilt das Zeug. Oder meine Variante, die Nicht-Samariter-Variante, lasst mich bloß da liegen.
0,03%, 0,03%, Freunde.
Mehr als null reicht mir. Friert mich ein, bastelt mich zusammen, klebt mich, packt mich in so ein Harzbecken, irgendwas. Ja? Ich meine, man hat ja auch hier so Moskitos gefunden, ja, in so einem Harzmantel. Ne? Vielleicht geht das ja auch. Also sollen die Leute mal kreativ werden. Das ist jetzt nicht mein Metier, aber irgendein schlauer Mensch wird sich was Cooles überlegen. Und dann irgendwann, wenn es dann soweit ist, wache ich auf und frage, welches Jahr ist heute? Und irgendwer sagt mir, wie, welches Jahr? Wir leben in einer anderen Zeitrechnung, keine Ahnung. Hier in dem Universum rechnet man in, was weiß ich was, in Mondzyklen. I don't know, ist mir auch egal, aber das ist das Szenario. Ja, da will ich hin.
That's why. Gut. Ja. Ideas per minute. Bei dir.
Ja, ich habe versucht, das auch irgendwie so in diese Richtung zu treiben, aber die Ideen sind eher ein bisschen trashy. Es geht ja auch um die Qualität der Ideen, ne? Und das war jetzt so, ja, egal.
Ja, aber da kommt jetzt eine ganz andere Qualität raus.
Ja, und spannend fand ich die Idee.
Sag mal kurz die Facts. Was ist das für ein Podcast, etc.? Das hast du mir ja Mittwoch ja auch verschwiegen. Da wolltest du mich ein bisschen teasen.
Boah, warte, lass mich nachdenken. Es war ein Podcast von so zwei Typen, so ähnlich wie wir beide, die so der eine ist so Marketing-Guru, der andere hat irgendwie eine Firma oder sowas für sich denn. Also ich kenne die Typen nicht, aber der Podcast geht so ein bisschen um, ich weiß gar nicht, worum der geht. Ich habe bisher nur eine Folge gehört und ich weiß gar nicht, was sie so machen.
So beschreiben Leute unseren Podcast auch immer.
Auf jeden Fall ist das auch nicht so sehr die Rolle, aber der Gast, der halt da war, ist ein cooler Typ. Ich glaube, ich habe schon mal von dem kurz mal was gedroppt. Der hat Coinbase irgendwie mitgebaut. Der war der technische Leiter von Coinbase. Name? Balaji irgendwas?
Ja, aber
okay. Auf jeden Fall hat das gemacht. Irgendwie hatte irgendwie so eine Biotech-Firma vorher, hat irgendwas mit RNA irgendwie fancy Shit gemacht, von dem kein Mensch Ahnung hat, also außer vielleicht so ein Biolehrer, aber wo findet man die schon? Ist auf jeden Fall so ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, der hat ein sehr weit gefächertes Interessenfeld. Also der Typ redet von Kryptowährung, von irgendwelchen Biotech-Sachen und dann von sozialen, kulturellen Dingen.
System.
Also ist halt so voll weit einfach seine Range. Also der denkt halt in allen möglichen Sphären und kann halt von, ich erkläre dir jetzt, wie China quasi eine Firewall baut, damit alle Kryptowährungen kaputt sind, bis hin zu, lass mal auf irgendeiner Metaebene darüber nachdenken, was das für den Journalismus bedeutet, wenn wir demnächst irgendwie alle Daten in Blockchains speichern. So, also das springt halt in verschiedensten Bereichen und dann halt aber auch noch auf verschiedenen Höhen und das war halt einfach interessant zu hören. Und der Typ ist einfach sehr, sehr, ja, hat ein sehr, sehr weites Themenfeld, was der irgendwie abdeckt und wo er irgendwie spannende Ideen zu droppen kann. Und eine Idee, da musste ich irgendwie ein bisschen schmunzeln, weil die mich an meine Situation erinnert hat. Weil er meinte nämlich, also ich wohne jetzt seit neuestem wieder in good old Troisdorf. Und er meinte nämlich, die er meinte, die, die Nähe, die lokale Nähe hat nichts mit deiner kulturellen Nähe zu tun.
Ja, okay, klar. Ich kann natürlich der größte deutsche Leberkäse in China sein.
So ein Bleistift. Oder du bist der weit sehr, sehr interessierte, an der Zukunft partizipierende, junge, aufstrebender Podcast-Host und lebst trotzdem in Troisdorf. Und hier geht eigentlich gar nichts, ne? Also
ja.
So, deswegen.
Ich verstehe.
Das war so die Connection zu mir. Und kennst du das, wenn du.
Wie wir heute, meine Damen und Herren, wie wir heute, darf ich vorstellen?
Nee, und deswegen fand ich die Idee so interessant oder die Aussage so interessant, weil ich bei mir sofort Klick gemacht habe und ich mir auch nämlich vor einer Weile auch dann überlegt habe im Rahmen des Umzuges, ist es denn so smart, quasi in so ein Dorf zu ziehen? Oder wäre es vielleicht nicht viel cooler, in London, New York oder Tallinn zu leben, also die Metropolen dieser Welt quasi?
Wer kennt diese Aufzählung nicht?
Wer kennt sie nicht?
London, New York, Tallinn.
Genau, und dann wurde mir irgendwie selbst dann irgendwie klar, ja, durch diesen Corona-Kram, Remote-Arbeiten, also quasi von zu Hause aus arbeiten, ist es eigentlich gar nicht mehr so relevant, wo du bist, weil du hast den Zugang zu allen möglichen Menschen im Internet, zu Informationen, die kannst du dir egal wo quasi runterladen, anhören, anlesen und was auch immer. Und das ist gar nicht mehr so relevant, wo du sitzt. Das heißt, und das war auch so ein Vergleich da mit so Schiffscontainern, so nach dem Motto, man sitzt halt in so Wohnungen wie so in so einem Schiffscontainer und in jedem Schiffscontainer läuft halt irgendwie, oder ist halt anderes Zeug drin. So. Du weißt auch gar nicht, was dein Nachbar gerade macht oder was dein Nachbar gerade interessiert. Ne? Und irgendwie hat es so Klick gemacht. Ich dachte mir, ja, das stimmt tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was es für Menschen um mich herum sind und was die interessiert und was die so machen.
Ja. Darf ich an dem Punkt eine Zwischenfrage stellen?
Also,
das soll gar nicht so kritisch vielleicht klingen, wie es klingt, aber da könnte man jetzt ja die so ein bisschen provokant fragen, aber bildet sich Kultur nicht im vielleicht persönlichen Austausch? Wenn ich jetzt an das Szenario denke, was du gerade sagst, nur die ganzen Container-Boys und Girls sitzen quasi nebeneinander. Klar kann man auch sagen, okay, im Internet läuft auch Kultur ab, so. Klar, es gibt digitale Kunst und so weiter und so fort. Aber viel zwischenmenschliche Kulturbildung könnte ich mir vorstellen, gerade so für kleine Kinder und so, läuft ja schon hart über Gestik, Mimik, Berührung und sowas vielleicht auch eben ab. Würden wir das da nicht verlieren? Also gilt das quasi nur für uns, sag ich mal, die ihr Studium abgeschlossen haben, die so ein gewisses Grundkonzept quasi fertig haben an Kultur vielleicht, könnte man vielleicht sagen. Und dann geht man quasi in das Digitale, in die Einsamkeit, also Isolation so ein bisschen. Und wir können mit diesem Grundset uns erweitern, andocken und verbreiten und so. Oder wie ist das so ein bisschen?
Es ist, glaube ich, nie das eine oder das andere oder nur das eine oder das andere. Also ich glaube, das ist dauerhaft immer eine Mischung aus beidem. Und ich glaube, der Grad der Verteilung ist halt individuell. Also, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Troisdorf dann irgendwie einkaufen gehe oder vielleicht auch mal so einen Wochenmarkt besuche oder mal auf so ein Maifest bin, dann nehme ich ja an den kulturellen Ereignissen hier quasi in der physischen Welt irgendwie teil und bin auch Teil dessen. Und der Umgang mit Menschen, die ich auf der Straße begegne, ob ich jetzt Hallo sage oder nicht und wie ich dann auf andere Menschen reagiere, das ist ja quasi dann weiterhin.
Das heißt, Containerschiff war quasi so ein Extrembeispiel. Weil ich dachte jetzt gerade so, dass das wäre dann, das Optimum wäre dann quasi so, okay, alle sitzen nur noch in ihrem Container, müssen nicht mehr raus und dann spiegelt sich die ganze Kultur quasi in dieser Form ab. Das war dann quasi nur so ein Extrem und nicht das, was es quasi
ist. Es ist mehr tatsächlich auf vielleicht auch diese berufliche Ebene bezogen, wenn du jetzt an früher denkst, wo man sagte, naja, im Ruhrgebiet sind halt die ganzen Kohlekraftmenschen, also Kohlearbeiter oder wie auch immer, dann war das so, das ist der Ort, wo Menschen das eben machen. Wenn du da so ein bisschen daran gedacht hast, wofür steht zum Beispiel, weiß ich nicht, die Region rund um Wolfsburg,
Marzipan, Linz.
Ja, in Wolfsburg leben nur Leute, die bei VW arbeiten. Das ist die Stadt der Autos. So. Und so hatte man quasi so.
Okay.
Oder was ist das Silicon Valley? Da sind die ganzen smarten Startup-Gründerinnen und Gründer, die irgendwelche Tech-Unternehmen bauen. Ne? Und das ist so, quasi man hatte der Ort, wo man ist oder wo man war, hat viel mehr Aussagegehalt über das eigene Wesen so gehabt, weil eben die Leute, die was Bestimmtes erreichen wollten, sind an bestimmte Orte gegangen und haben dort die Kultur auch bewusst adaptiert, weil sie eben vielleicht auch was Bestimmtes haben wollten. Weil sie nicht, ich wollte jetzt im Bereich der Autos irgendwie was erreichen, dann natürlich gehe ich dann entweder nach Ingolstadt zu Audi oder nach Wolfsburg oder wo auch immer hin, whatever. So. Und Wenn, jetzt dann wenn du jetzt in dieser digitalen Arbeitswelt unterwegs bist, dann kannst du eben genauso dieses Silicon Valley Mindset theoretisch in Toastdorf haben, wenn du eben mit den Leuten aus dem Silicon Valley arbeitest oder kannst genauso an einem bestimmten Biotech-Unternehmen mitarbeiten, wo das ganz, das vielleicht in Mumbai ist oder so. Und das ist so ein bisschen dieser Container-Gedanke zu sagen, du musst, um eben in bestimmten Bereichen gut zu sein oder bestimmte, weiß nicht, Ideen auch von Anfang an mitzubekommen, musst du eben nicht vor Ort sein, sondern kannst halt auch einfach irgendwo auf der Welt sein und du musst halt nur an die richtigen Leute connecten, quasi übers Internet, dann hast du das auch. Ne?
Ja, sobald wir uns quasi relativ stark im Arbeitskontext befinden, bin ich da total bei dir. Ich dachte, es geht gerade generell um das Familienleben, um alles, dass sich quasi der Mensch nur noch da rein quasi entwickelt, so in gewisser Form darin.
Aber auch interessant, verlieren
wir auch vielleicht
der private Aspekt im Sinne der Kultur auch. Jetzt nimm mal so ein Sechs-Familienhaus wie das, wo ich jetzt drin wohne. Ich wette mit dir, du gehst in einen Raum rein, also in eine Wohnung rein und die wird unterschiedlich eingerichtet sein. Der eine hat vielleicht eher so einen japanisch angehauchten Stil, die anderen eher so ein bisschen skandinavisch im Stil. Der dritte hat gar keinen Stil und irgendwie, so weiß ich nicht, der ist so eher der Berliner Kulturkreis, wo man sich die Möbel irgendwie auch vom Sperrmüll zusammensucht und irgendwie zusammenwürfelt. Also einfach stereotypisch mal irgendwas beschrieben. Und bei dem einen riecht es nach mexikanischem Essen, obwohl dieser Mensch aber eigentlich ja gar kein Mexikaner ist, bla bla bla. Also ich glaube, der Gedanke geht auch so ein bisschen doch ins Private rein, im Sinne, was kultivierst du eigentlich an Essen, an Einrichtungen, an Ritualen vielleicht auch. Und eben durch das Internet hat eben auch dieser Austausch einfach einen viel krasseren Effekt, dass einfach plötzlich Leute, die vielleicht in Troisdorf leben, eben so einen Lebensstil führen, wie vielleicht Menschen in Tokio. Schauen irgendwie japanische Animes auf Japanisch, sprechen vielleicht auch zu Hause irgendwie teilweise eine andere Sprache, die aber nicht zu dem Kulturkreis Troisdorf gehört, beispielsweise. Und es geht schon so ein bisschen ins Private mit rein, würde ich sagen.
Verstehe. Ja, verstehe ich auch den Punkt als so ein bisschen wie so eine Art Weiterführung der Globalisierung einfach so, ne? Also die Auswirkungen der Globalisierung quasi nochmal in der Familie voll. Genau, ich dachte nur, so nach dem Motto, wie gesagt, ich war nur in diesem Extrembeispiel gefangen im Sinne von, die Kinder, sobald sie geboren werden, werden die auch in diese Container gesteckt quasi und lernen dann ganze Kultur über Bildschirme und so weiter und so fort und haben keinen Kontakt mehr quasi und so. Aber klar, dass du in Familien schon, ne, klar, also natürlich, wir können wir können aus verschiedensten Ländern Gerichte kochen etc. etc. Klar, wenn wir in dieser Form denken, auf jeden Fall, ja.
Ja, oder Musik oder das Medienkonsum, ne?
Ja, also, klar, da sind wir ja gerade schon
die ganze Zeit musst dabei. Eben nicht den Rundblick lesen oder die Kölner Zeitung, sondern du kannst halt eben einfach die Wall Street Journal abonnieren oder die russische Times oder was weiß ich, was es auf dieser Welt so gibt. Kannst du
gibt's die?
Keine Ahnung.
Wie heißt die dann?
James. Nee, kein Plan, aber ne, das ist halt auch alles möglich. Das heißt, eigentlich sagt eben der Ort, wo du wohnst, gar nicht mehr so viel über dich als Person aus.
Das stimmt.
Und das ist irgendwie interessant, weil sonst. Kennst du das, ich hatte das letztens in Koblenz, da gehst du durch die Straßen und du siehst, naja, hier ist so die DBK und da ist die TK, da hast du irgendwie so große Krankenkassen da sitzen. Da denkst du, jedem, dem ich hier begegne, das ist wahrscheinlich so ein typischer Krankenkassenmitarbeiter, der so ein bisschen so ein beamtenmäßig Style irgendwie drauf ist und du steckst die Leute so eine Schublade. Und eigentlich weißt du gar nicht, was das für Menschen sind. Und es ist viel schwieriger, darüber quasi über den Ort, wo du bist und die Menschen, die du triffst, quasi eine Zuordnung zu machen. Was sind deren Interessen? Was für Musik hören die? Was für Essen finden die gut? Was für Medien konsumieren sie? Das ist immer, wie soll ich sagen, vielfältiger und schwieriger, dann von dem Ort eben auf den Menschen irgendwie zu schließen. Was halt vor, weiß nicht, 30, 40, 100 Jahren noch ganz, ganz easy war, wahrscheinlich.
Klar, weil du halt deine engeren Kreise hattest, klar. Deine engeren Bezugspersonen, deine engeren Peer-Groups quasi und so. Und das heißt, du warst immer mit gleichen, ähnlichen Leuten quasi umgeben, absolut. Das merkt man in gewisser Weise ja jetzt auch noch so, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. So, das klingt dann immer so dumm, aber so dieses, dass wenn wir jetzt auf irgendwelche Partys gehen von Leuten, die wir schon länger kennen, dann sind das in der Regel dann irgendwie ganz viele Studenten, Leute, die studiert haben und so. Und die haben einfach keinen Plan, wie es in der Ausbildungswelt ist. Und dann gibt es dann irgendwie doch andere Bereiche, die man irgendwie angerissen hat, gar nicht besser oder schlechter, sondern einfach, es kamen andere Themen, kommen dann irgendwie vielleicht auf und so weiter und so fort. Und da merkt man, dass es gewisse Sachen irgendwie sich überschneiden, so, dass man schon gewisse Sachen hat, wo man sagt, okay, durch diesen bestimmte Sachen, zum Beispiel durch Köln, manche Sachen nimmst du eben mit so. Aber es ist nicht mehr so determinierend. Also es ist nicht mehr so nach dem Motto, okay, du bist in Köln geboren, also musst du Kölsch trinken, du musst KIC-Fan sein. Nee, du kannst auch Frankfurt-Fan sein hier in Köln und so. Und
man kann es jedenfalls probieren.
Vielleicht, ja. Du kannst es jedenfalls probieren. Und es wäre wahrscheinlich früher ganz anders gewesen, weil die Leute nicht umgezogen wären von Frankfurt nach Köln, weil dann war man in seinem Bereich und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall ja, weniger mobil und so weiter.
Mhm. Und ich finde, wenn man den Gedanken mal so weiterführt, dann hat das irgendwie auch irgendwie den Charme. Auf der einen Seite musst du eben nicht mehr dorthin ziehen, um Teil der lokalen Kultur unbedingt hundertprozentig zu sein. Also wenn du jetzt so ein bisschen den, weiß ich nicht, den Silicon Valley Spirit führen willst, musst du nicht in Silicon Valley ziehen und da irgendwie super teure Mietpreise zahlen, sondern du kannst eben durch das Internet eben auch diesen Spirit irgendwie so ein bisschen abgreifen. Mhm. Und dann
es kann es halt vielleicht erleichtern so, ne? Also oder anders irgendwie sein, dass so wie ganzen Influencer Tanten und Typen, die da irgendwie nach Berlin ziehen und sich dann davon versprechen, dass sie dann irgendwie alles ist ganz neu und anders und Special Berlin Hype und so weiter und so fort. Klar, das wirst du, das wird dir da auch begegnen, aber es muss nicht so sein. So.
Also, genau, es macht was mit dir wahrscheinlich, wenn du nach Berlin ziehst als Influencer, ne, weil du eben dann doch irgendwie nah zu den Menschen bist. Also ich glaube, man 100% ersetzen kannst du es nicht, vor allem nicht das Netzwerk, was du halt eben zwischenmenschlich dann auch besser wahrscheinlich vor Ort aufbaust als übers Internet. Aber du kannst eben, hast du halt eben die Option plötzlich zu sagen, gut, ich muss eben, um Influencer zu werden, muss ich eben nicht in Berlin sein. So, das ist jetzt eben kein Muss mehr. Und gleichzeitig, und das ist der andere spannende Gedanke, über den ich noch nie so richtig nachgedacht habe, aber heute den Schritt zu machen, zu sagen, ich ziehe jetzt mal in ein anderes Land, ich wandere mal aus, das ist ja relativ, wie soll ich sagen, schwerwiegend, also das machst du mal eben nicht mal so, sondern du hast ja viel Papierkram, du musst dich um so total viele Dinge kümmern und es ist eben doch immer noch so
ein bisschen, so ein bisschen romantisieren damit, hat wahrscheinlich jeder mal kurz irgendwie und so gedacht, ach, wäre das nicht cool in Amerika, keine Ahnung, oder sonst irgendwo zu wohnen, aber so richtig konkret kennt man dann doch maximal eine von 100 Personen, wenn überhaupt oder so, ne? Also sehr wenige.
Ja. Genau, und wenn man den Prozess mal eben 3 Schritte weiter gedacht hat, als nur, hey, ich würde gerne mal woanders wohnen, sondern wenn es mal so ein bisschen konkreter sich das vorgestellt hat und sich ein bisschen erkundigt hat, was das eigentlich bedeutet, dann merkt man ja, okay, fuck, das ist ziemlich viel Aufwand eben, ne? Man muss deine hier vor Ort stattfindende Existenz irgendwie so ein bisschen abschließen und dann irgendwie deine Sachen packen, irgendwann das hinziehen, dich doch vor Ort um alles Mögliche kümmern, um diese Basisinfrastruktur von wegen, hey, ich brauche Internetanschluss, ich brauche ein Handy, ich brauche eine Versicherung, ich brauche irgendwie einen Arzt oder was auch immer. Und das ist eben nichts, was du mal so machst oder weiteres. Ne? Und spannende Gedanken fand ich auch, dass er gesagt hat, hey, warum, also es gibt eigentlich noch gar nicht so viele Unternehmen oder Produkte eben für genau das. Also wenn du jetzt stell dir mal eine Welt vor in 10 Jahren, wo du auf einmal sagen kannst, hey, ja, ich will von Deutschland nach, weiß ich nicht, nach Brasilien ziehen. Und es gibt quasi einfach Unternehmen, die sagen, hey, kein Problem, wir kümmern uns genau diesen ganzen lästigen Shit von, wir packen deine Sachen für dich, bringen die rüber, wir kümmern uns dadurch, so kriegst du ein Starter-Kit, so, du zahlst uns irgendwie, keine Ahnung, x Euro im Monat und dafür kriegst du Versicherung, dies, das, anderes, also das komplette Package, das du brauchst, wir kümmern uns um deine Rentenversicherung und all diese komischen langfristigen Dinge, die du irgendwie dann doch nicht verlieren willst, aber dann wie funktioniert das eigentlich? Also in dem Bereich gibt es einfach, glaube ich, noch nicht so viel. Vor allem auch nicht so viele, soll ich sagen, Dinge, die dir abgenommen werden. Und das wäre eigentlich eine coole Idee, sowas mal zu entwickeln oder an sowas irgendwie mal drüber nachzudenken, dass man sagt, hey, wir machen es Leuten halt extrem leicht, auch ihren Ort zu wechseln. Wenn du dann doch denkst, ja, ich muss nach Berlin, weil ich eben Influencer werden will und Berlin ist der Hotspot für mich und ich muss da unbedingt hin, dass du sagen kannst, ja, ich ziehe jetzt eben von der Schweiz nach Berlin und dieses Unternehmen kümmert sich um den ganzen lästigen Papierkram etc. etc.
Wäre wieder so, ne, wir waren eben bei Globalisierung 2.0, dann wären wir bei Globalisierung 3.0, so, dann ist es wirklich irgendwann global, weil es einfach dann egal ist, ne, wo du quasi wohnst und es geht dann super, super schnell, also, ne, wenn das dann erstmal so ein bisschen angelaufen ist, dann ist es ja wahrscheinlich auch nicht mehr so mega teuer vielleicht und so, ne, also sagen wir, es ist irgendwie bezahlbar und du kannst ja einfach aussuchen, so, jetzt wohne ich mal 10 Jahre da und dann wohne ich 10 Jahre da und jetzt ist es ja immer dann so, oh, Jobangebot, also was heißt immer, also eventuell Jobangebot, ich könnte auch in Amerika arbeiten, aber da sind so viele Unwägbarkeiten, dann macht man es irgendwie doch nicht, aber vielleicht, wenn du dann irgendwen hättest, der sagt, okay, wir machen das, keine Sorge, das und das musst du beachten, easy going, kein Problem, deine Familie nehmen wir mit, Schule ist angemeldet, easy going, whatever, so, dann würden vielleicht Leute viel mehr diese Schritte gehen und vielleicht glücklicher werden, vielleicht auch nicht, aber ich glaube oft, also manchmal, oft vielleicht auch, scheitert es eben daran, dass man dann denkt, okay, ich weiß nicht wie, ich bin völlig überfordert, das kann doch gar nicht funktionieren, so viele Sorgen. Und wenn dann aber jemand da wäre, der sagt, hey, wir kennen diese Sorgen, weil diese Sorgen haben viele Leute und wir können zumindest ein paar davon abnehmen, wäre cool. Ja. Ne?
ich weiß auch nicht, ob das dann dazu führt, dass plötzlich jeder irgendwie in seinem Leben mindestens zweimal irgendwie das Land wechselt oder sonst was. Aber es gibt auf jeden Fall mehr Optionen. Also es gibt dir einfach die Auswahl. Du kannst dich dafür entscheiden, entweder in Troisdorf zu wohnen und von dort aus eben deine quasi ganzen kulturellen, wirtschaftlichen, wie auch immer, Geschäfte irgendwie abzuwickeln. Oder du sagst dir, hey, scheiß drauf, ich will jetzt unbedingt dann doch nach Sao Paulo, weil ich es dort so schön finde und das ist mein Traum. Und also du hast einfach mehr Optionen und der Prozess ist weniger so frickelig und es hapert nicht so an den einfachsten Sachen, sondern weißt du, es wird sich drum gekümmert. Und ich fand die Idee irgendwie ganz charmant und ohne jetzt zu sagen, ich will unbedingt mal das hin, ne, sondern einfach nur, mich würde interessieren, was passiert eben mit den Menschen auf dieser Welt, ne, wenn du eben viel mehr noch durchmischt in diesen Kulturkreisen, in den ganzen Ländern selbst, ne, wenn eben viel mehr Austausch stattfindet, eben nicht nur virtuell, so wie das Internet, sondern
auch genetisch.
Genetisch, das ist auch ein interessanter Aspekt, aber auch einfach, na, dann, weiß ich, kulturell dann auch dann wiederum, dann auch vor Ort, ne, also was passiert mit den Menschen, wenn sie eben mal in Russland gewohnt haben? Für ein paar Jahre, denken die dann immer noch so über Russland nach, wie sie es heute sehen? Was passiert mit den Menschen, wenn sie mal in China waren und mal die WeChat benutzt haben? Sind die immer noch so kritisch oder sehen sie es vielleicht doch anders? Und vielleicht, ich glaube einfach, dass durch mehr Austausch einfach, weiß ich nicht, mehr Facetten aufgedeckt werden und einfach ein klares Bild von Dingen entsteht und eben nicht so.
Kann Toleranz fördern, auf jeden Fall. Ja, also kann das auf jeden Fall. Ich dachte gerade, also nur ganz kurz, so zwei Gedanken. Einmal kam auch dieses sofort so dystopischer Gedanke auf, so nach dem Motto, dann gibt es so Ghettos, so, ne? So die Unternehmen können so bestimmte Gebiete haben in dem Land und dann hast du dann die deutsche Siedlung in China und so. Ja. Und dann der Gedanke wäre verloren, aber im Prinzip würde es trotzdem Sinn machen, weil es wird dir trotzdem einfach gemacht und du lockst damit, du kannst sogar in der Nachbarschaft wohnen, nur Deutsche und so. Und das würde das ganze Konzept so ein bisschen sprengen, also diese Romantisierung, die wir haben. Aber das ist ja nur so ein Gedanke. Und ich dachte gerade so, weil wir hier mit Chiara jetzt ein bisschen unser Norwegen-Schweden-Ding da eventuell so über Airbnb quasi gebucht habe. Und klar, Airbnb kann man total kritisch sehen. Da gibt es genug Leute, die da irgendwie das schwierig finden, wie auch immer. Aber das haben alles ausgeblendet. Könnte ich mir jetzt gerade so vorstellen, so Airbnb 2.0, so nach dem Motto, okay, es gibt halt quasi dann meinetwegen diese App. Mhm. Wir nennen sie jetzt einfach mal, keine Ahnung, ist ja scheißegal. So, die gehen hin und sagen, wir haben eh schon diese Infrastruktur, wie früher, wie diese Autovermietungssachen und so. Die haben halt dieses Netz schon und dann kann eigentlich irgendwer hinkommen und sagen, tausch die Autos aus durch die. So, und jetzt hast du da quasi dieses Netz, du hast eine App, die gut funktioniert und die bieten dann nicht nur Wohnungen an für einen bestimmten Zeitraum, sondern du kannst auch sagen, hey, ich will mein Haus zum Tausch anbieten. So nach dem Motto, hey, ich würde gerne 5 Jahre lang dieses Haus tauschen mit dir in China vielleicht. Und diese App, der Anbieter geht auch noch hin und sagt, okay, wir kennen uns mit Reisen und dem ganzen Shit aus. Wir stellen auch dir Sachen bereit, weil wir wissen, du brauchst dafür den Container, du brauchst dafür, keine Ahnung, der Flug ist das günstigste, zu der Jahreszeit macht ihr das am besten, da ist es am schönsten da, weil da wird dir auch immer vorgeschlagen, diese Sachen in der Umgebung total schön und so. Das heißt, da kannst du schon ganz viel quasi einbauen, wo die Infrastruktur schon steht, dass du eigentlich quasi nur noch Anbieter bräuchst, die dann andocken und sagen, okay, wir machen das mit der Airline, wir machen das mit dem Cargo-Unternehmen oder whatever. Finde ich irgendwie einen witzigen Gedanken.
Ja, und das Thema Aufenthalt und Visum und so ein ganzer Kram, dieser ganze bürokratische Papierkram, der einfach wahrscheinlich somit das Schwierigste ist, ne?
Das ist einfach dein Account bei denen, wo du alles registriert hast, so, hinterlegst dann irgendwie deinen Reisepass, fertig ist die Nummer. Ja. Scannst einen QR-Code, willkommen in China.
Ja, und ja, und das wäre halt super spannend. Oder halt auch so banale Dinge wie, hey, ich habe ja kein Internet dann in Norwegen. Wahrscheinlich ist das in Europa ist das schon gelöst. Du kannst halt mit deinem Handytarif in ganz Europa rumcruisen, du hast überall empfangen und das ist alles
gecovert. Cool, ja.
Aber wenn du das global denken würdest, nach dem Motto, hey, du hast halt eine Handynummer und es ist scheißegal, wo du bist, und du nimmst einfach dein Internet und alles mit. Das wäre auch nochmal eine Ecke cooler, weil du dann wüsstest, okay, ich muss mich um solche Kleinigkeiten auch nicht kümmern, sondern ich nehme einfach meine Handynummer mit, ist scheißegal. Und die Leute, ist egal, ob du jetzt eine Nummer aus Deutschland hast oder sonst wo auf der Welt, man kommuniziert halt eh übers Netz und Hauptsache das Internetanschluss irgendwo. Das finde ich,
ja. Das ist natürlich jetzt ein total kleiner Punkt, weil man kann natürlich auch sagen, na, du kannst ja einfach eine SIM-Karte kaufen, aber ganz viele von diesen kleinen Punkten machen es einem dann so lästig quasi. Ja. Deswegen ist das total ein wichtiger Punkt und ein total gutes Beispiel, finde ich, womit man eben verdeutlichen kann, okay, es gibt da ganz viele kleine Sachen, wo man immer, hast du daran gedacht, hast du daran gedacht? Und wenn man da nicht dran denken müsste, wäre es halt geil.
Ja, und da kommt halt, und ich glaube, diese ganzen Ideen und Gedanken kommen auch so ein bisschen dadurch getrieben, dass eben dieses ganze Thema rund um Blockchain und Daten halt eben dezentral öffentlich zugänglich machen. Das ist, glaube ich, so dadurch auch sehr stark getrieben. Nicht, weil das die Lösung für diese ganzen Probleme ist, sondern eher, weil das sich immer drüber nachdenken lässt, hey, wie wäre es denn, wenn eben bestimmte Informationen öffentlich zugänglich wären für alle unter bestimmten Voraussetzungen.
Und also welche Vorteile würden wir dadurch generieren, so nach dem
Motto? Genau, Beispiel, ne? Stell dir mal vor, es gäbe sowas wie so einen Impfnachweis irgendwie und jeder Mensch könnte einfach sagen, hey, guck mal hier, ich kann, also es muss ja nicht dezentral sein, es kann auch über eine zentrale App irgendwie gesteuert werden, aber man müsste, okay, ich kann jetzt in dieses Land gehen und habe irgendwie diese, kann allen irgendwie nachweisen, wie mit einem Klick, hey, guck mal, ich bin geimpft gegen diese ganzen Krankheiten und das enabled mich überhaupt, in dieses Land zu gehen, weil das Land sagt vielleicht, hey, zu uns darfst du nur rein, wenn du bestimmte Impfungen hast und so weiter. Und je mehr Informationen irgendwie zugänglich gemacht werden, jetzt nicht immer für alle, überall, sondern eben halt immer dann, wenn es irgendwie relevant wird.
Auf Abruf, genau, wenn, also ne, das ist ja, darf man nicht vergessen, es geht nicht darum, jetzt gerade den supergläsernen, also nach dem Motto für jeden Menschen immer zugänglichen Menschen zu erschaffen, sondern eher den auf Knopfdruck auf sichere Art und Weise Daten bereitstellen zu können, wenn du das möchtest. So,
genau, ne? Und das halt auch auf einer Ebene, die halt zwischen Parteien einfach ein Grundvertrauen schafft. Also, um ein Beispiel zu nennen, wenn jetzt, weiß ich nicht, jetzt kommt jemand aus China und will nach Europa und der sagt, hey, guck mal, in meiner WeChat-App ist nachgewiesen, dass ich genug Geld auf dem Konto habe, um hier ein Haus zu kaufen und hier sind meine Impfungen, was weiß ich denn was. Also, was auch immer man bräuchte. Und hier ist mein Visum übrigens auch digital. Dann würde man sagen, hier, der Mensch, der irgendwie bei der Einreise da irgendwie kontrolliert, sagt dann vielleicht, ja, aber ich kann doch nicht darauf vertrauen, was WeChat irgendwie die Wahrheit sagt. Und das heißt, du hast irgendwie dieses Vertrauensproblem, ne? Und andersrum ja genauso. Da komme ich mit meinem deutsch-digitalen Impfpass, der jetzt irgendwie neu erfunden wurde, und sagt in der chinesischen Regierung, ha, guck mal hier. Und sagen die, ja, sorry, du Model, aber das, wie soll ich denn nachprüfen, ob das überhaupt stimmt, ne? Und eben genau solche Systeme zu schaffen, die eben so eine Art Grundvertrauen zwischen Parteien schaffen, weil die eben vom Grundaufbau her einfach nicht manipulierbar sind. So? Das wäre so, so eine Grundprämisse. Sowas kann halt diesen ganzen Gedanken rundum, man ist leichter mal eben an einem anderen Ort und kann dort auch verweilen, man kann eben Dinge nachweisen auf Knopfdruck. Und das ist, glaube ich, so eine Technologie, die diesen ganzen Grundgedanken der Vermischung und der Bewegungsfreiheit global irgendwie dann irgendwie auch ermöglichen würde. Und das finde ich einfach super spannend, weil das war so eines der Ideenfelder, die einfach hängen geblieben sind, so als Ganzes.
Ja, weil, genau, so, ne, klar, wenn du jetzt hier die weiß ich nicht, Miss Kanada-Wahl, die anguckst, dann werden die ja immer gefragt, also, als ob man sich sowas angucken würde, aber das kann man ja auch so filmen. Da ist doch immer diese Frage, was wünschst du dir am allermeisten? Dann ist das dieses Klischee so Weltfrieden, bla bla bla. Aber mir ist da gerade durch den Kopf gegangen, dass ich mir denke, okay, aber ich glaube, ein Schritt in diese Richtung könnte ja eben, also ist ja vielleicht Vertrauen. Also ist nach dem Motto ein großer Punkt, der die Kommunikation untereinander von Ländern, das Beispiel war ein bisschen weird, aber ein großes Problem ist vielleicht das Misstrauen. So, dass wir halt immer sagen, oh, der andere will aber mehr von mir, der andere will mir was Schlechtes. Wenn ich ihm diesen Schritt auf ihn zugehe, dann nimmt er meine Hand und frisst mich auf, wie auch immer und so weiter. Ne? Guck dir Amerika, Russland, Ukraine, whatever, alles auf der Welt irgendwie an. So, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu, aber ne, in manchen, vielen Punkten ist das eben Konfliktfeld. Und wenn wir dieses Feld schon mal ausräumen könnten und sagen könnten, okay, wir können es schaffen, wenn sich die beiden darauf einigen, mit offenen Karten zu spielen, weil die Informationen zugänglich sind. Und wenn Partei A sagt, hier, du kannst auf meine Sachen zugreifen, hier, das ist das, was wir haben. Und die anderen können auch sagen, okay, so. Und dann kann da vielleicht eine gemeinsame Basis geschaffen werden, die vielleicht vorher so nicht da war, weil immer Sorge vor Manipulation, immer Sorge vor, keine Ahnung, was war. Was vielleicht da so ein bisschen was ja, zum Besseren bewegen könnte. Ja. Natürlich ist es immer so eine Sache, wenn man über so eine Technologie fasziniert, dann die negativen Sachen kommen ja meistens erst im Nachhinein raus, nach dem Motto, oh, wir haben es gemacht. Und jetzt merken wir, oh, scheiße, Atombombe ist auch möglich. So, ne? Klar, das, natürlich romantisiert man das dann jetzt irgendwie und man muss das testen und müsste dann gucken, funktioniert es überhaupt so, wie wir uns das jetzt vorstellen, dass es wirklich so unmanipulierbar und keine Ahnung was ist. Aber gut, wenn man immer das Negative zu groß macht, dann haben wir keinen Fortschritt, dann machen wir gar nichts mehr, bewegen wir uns nicht mehr. Deswegen finde ich, ist das okay, erstmal auf dieser Ebene zu bleiben und zu sagen, das wäre doch cool, wenn das möglich wäre.
Ja. Ich finde, da wird auch deutlich, warum sowas, ich kann drüber lachen, aber sowas wie Bitcoin so spannend gerade ist. Nicht, weil man damit irgendwie schnell reich werden kann oder weil man das irgendwie als das Investment der Welt irgendwie sehen sollte, sondern was halt Bitcoin demonstriert hat als quasi Beweis für eben ein solches System ist, es wurde etwas geschaffen, was niemandem wirklich gehört. Also Bitcoin gehört nicht China, Bitcoin gehört nicht den USA, sondern Bitcoin gehört einfach niemandem, sondern der, der es halt eben erwirbt, hat halt einen Teil davon und ist Teil dieses Netzwerkes.
Genau, ne? Oder halt meint, also in irgendeiner Form, also irgendwie der Besitz davon.
Genau, also du kannst daran teilnehmen, an diesem etwas, aber es gehört dir nicht in dem Sinne. Es gibt niemanden, der sagen kann, ich schalte jetzt Bitcoin wieder aus, ich schalte es an. Und
außer Elon Musk.
Mit Twitter. Ja. Und das Spannende ist halt eben, dadurch, dass es eben niemandem explizit gehört, gibt es niemanden, der eben quasi Misstrauen auch von anderen bekommt, weil wem willst du denn misstrauen? Das gehört ja niemandem. Also das ist schon mal interessant vom Grundgedanken her. Und das ist eine der wenigen Dinge, wo sich quasi, egal von wo du wohnst, egal wer du bist, die Leute einig sind, dass das, was dort drin steht, auch die Wahrheit irgendwie ist. Also wenn da jetzt drin steht, diese Adresse von Max Pelzer, steht jetzt nicht drin, aber deine Bitcoin-Adresse, da ist das und das an Bitcoins drauf, dann gibt es quasi die Welt, alle, die an diesem Netzwerk teilnehmen, wissen, okay, das ist richtig, das entspricht der Wahrheit. Und das hast du ja super selten, dass quasi sich alle Menschen, unabhängig von Nationalität, Herkunft, Religion, Glaube, was auch immer, über eine Sache einig sind. Und es gibt per se nicht den Gedanken, hey, wer hat diesen Eintrag vielleicht manipuliert, weil eben das Netzwerk, alle, die daran teilnehmen, dafür verantworten, mit quasi mit dran
absichern.
Genau. Und eben dieser Grundgedanke ist so, okay, du brauchst eben keine Reputation, kein Vertrauen erst aufzubauen, eben wie bei deinem Airbnb-Profil, wo du über deine, ich sag mal, Buchungen irgendwann mal nachweist, ja, du bist ein ordentlicher Mieter. Dieses Grundvertrauen musst du eben gar nicht erst kreieren, weil das eben in diesem System, in diesem Konstrukt eben schon per se da ist. Oder eben dieses Grundmisstrauen eben gar nicht da sein braucht, weil es eben mathematisch, logisch eben ausgeschlossen ist, dass da eben Dinge passieren. So, und klar kann man von so einem System schwärmen und kann sagen, ja, sowas wäre theoretisch möglich. Und jetzt haben wir seit x Jahren eben Bitcoin, wo eben noch das Gegenteil nicht bewiesen wurde. Also man hat quasi es noch nicht geschafft, das System so zu manipulieren, dass eben dann doch eben wieder Misstrauen notwendig wäre. Und das ist eben.
Ich bin sehr sicher, es wurde versucht.
Es wurde bestimmt versucht. Es gab ja auch Situationen, wo eben quasi, ja, das Netzwerk sich uneinig war. Man gesagt hat, ja, es gab jetzt hier so einen Hack und wollen wir den rückgängig machen? Und dann gab es als Aufsplittung, da gab es jetzt auf einmal Bitcoin Cash und normales Bitcoin. Also man merkt schon, dass passiert was. Ne? Also es ist nicht so, dass es irgendwie statisch ist und perfekt vom ersten Tag. Aber eben, wenn man das abstrahiert von wegen, okay, es ist Bitcoin als tolle neue Währung, die das Geld ersetzt, zu, hey, Bitcoin ist eben ein Beispiel oder ein Beweis für ein System, wo eben Vertrauen per Design oder per Konstruktion eben da ist und das jetzt auf andere Anwendungen überträgt, wie wir gerade skizziert haben, ja, Rumreisen, Buchungen, was weiß ich denn, dann ist es einfach eine coole Technologie, die eben quasi eben dieses Misstrauen zwischen Staaten und Parteien eben vermindern kann. Und das finde ich einfach mega interessant.
Ja, ich musste gerade auch so ein bisschen an so ein Beispiel denken, so du irgendwie, keine Ahnung, du triffst dich mit 20 fremden Leuten an einem Ort, so, steht im Kreis und einer erzählt eine Geschichte und dadurch, dass du dich nicht kennst, weißt du nicht, ob das quasi wahr ist oder nicht oder wie auch immer, aber um das jetzt eben in diese Technologie zu übertragen, würde es eigentlich bedeuten, okay, alle 19 anderen können unabhängig voneinander, können die sagen, diese Geschichte ist wahr oder ist falsch und dadurch hast du quasi von Anfang an eine gewisse Ebene, dass du sagen kannst, hey, irgendwie vertrauen wir uns hier alle, weil wir wissen, dass wir uns nicht verarschen können. Und das ist doch irgendwie auch ganz cool, wenn wir ohne so Misstrauen reingehen. Kann dann vielleicht auch gefährlich sein, also ne, können wir jetzt auch wieder überlegen, ne, ein bisschen negativ irgendwie. Aber ich finde das auf dieser Ebene vielleicht ein bisschen auch leichter zu verstehen als auf der technischen vielleicht für manche Leute. Aber ja, finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend. Ja. Was ich noch interessant fand, wo du gerade das gesagt hast mit dem Aufsplittung, muss ich auch daran denken, dass jetzt darüber diskutiert wurde, so ob es jetzt hier den grünen Bitcoin quasi geben wird und den dreckigen Bitcoin quasi, so nach dem Motto, dass man dann also weil es eben alles nachvollziehbar ist, kannst du nachweisen, okay, welcher wurde quasi in welchem Land, von welcher Energiequelle quasi so ein bisschen wie erzeugt oder welcher wurde im Darknet für Waffen benutzt und andere wiederum nicht, ne? Da ist wieder die Frage, ist es fair oder nicht? Keine Ahnung, aber es ist zumindest möglich. Du kannst es im Prinzip, kannst es nachsehen irgendwie in den Protokollen. Das ist auf jeden Fall auch spannend. So, finde ich total schwieriges Thema irgendwie, aber finde ich spannend.
Ja, ich fand eine Idee auch interessant, die geht so ein bisschen in die Richtung. Was man auch heute tut, ist, man schafft so ein Kontrollsystem bei vielen Institutionen, Zum Beispiel gibt das Unternehmen, das macht halt und erstellt eine Bilanz und macht einen Jahresabschluss. Und es gibt immer noch so einen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, die dann drauf gucken und die testieren, bestätigen, ja, das ist tatsächlich so.
Wenn ich das kenne ich vom Verein.
Genau, wenn ich eine Uni werden
die
will.
Im Vorstand müssen die dann irgendwie die Dings erteilen. Wie nennt sich das? Keine Ahnung. Die Freigabe, glaube ich.
Ich glaube, die müssen
die einem erteilen. Ich erteile hiermit, erteile ich dem Verein. Oder entlaste ich den Verein
oder so. Irgendwie sowas, genau. Oder wenn ich eine Uni werden möchte, muss ich ja irgendwem nachweisen, dass ich das irgendwie so sauber gut mache. Und dann gibt es diese Partei, die sagt, ja, hier, ich akkreditiere dich jetzt, du darfst jetzt diesen Studiengang anbieten oder was. Das heißt, wir haben so ein System geschaffen, wo immer irgendwer was nachweisen muss.
Prüfer und so.
Und spannend fand ich auch den Gedanken, dass oder die Idee, ich weiß nicht, ob ich das richtig zusammenbekomme, der Blockchain-Orakel quasi Parteien, die bestimmte Informationen einfach für alle zugänglich machen. Das kann so was Banales sein.
Klingt nach Wikipedia.
Ja, so, also so in die Richtung.
Erster Gedanke.
Also, kann so was Banales sein wie Wetterdaten. Quasi, du schaffst quasi, hey, ich packe hier einen Sensor hin auf meinen Balkon und der misst die Temperatur. Und dieser Sensor, der kriegt eine Nummer. So. Und dieser Sensor spielt dann immer alle 5 Sekunden die Temperatur mit einem Zeitstempel und der Signatur. Ich bin Sensor XY, ich habe hier unterschrieben. Das ist der Temperaturstand hier in Trostorf-Spich, so, Uhrzeit XY. Und dann bin ich so eine Art Orakel und schreibe halt für diese Informationen einfach blind irgendwo rein. Und das machen halt irgendwie alle weltweit. Und das heißt, ich habe ein globales Netz an Wetterdaten. Und das gehört nicht einer Partei, sondern es gehört erstmal allen. Und jeder kann sagen, hey, auf Basis dieser Informationen stelle ich jetzt die Wetterdaten zur Verfügung. Und das Spannende wäre halt, du könntest im Nachhinein immer gucken, hat diese Person, die sich bestimmte Wetterdaten rausgezogen hat, um die zur Verfügung zu stellen, in der App oder sowas, welche Informationen hat sie denn genutzt und welche bewusst vielleicht auch nicht.
Man kann sich spezialisieren oder eben auch nicht. Du kannst manipulieren, kannst eben auch nicht, je nachdem, was du halt für Sachen erreichen möchtest. Aber du kannst es quasi nachprüfen.
Aber die Grundbasis der Daten ist immer quasi
sauber
für alle zugänglich. Und viel wichtiger, jeder, der Daten dazu beiträgt, ist quasi auch rückverfolgbar. Das heißt, man weiß vielleicht jetzt nicht im Sinne der, okay, wem gehört dieses Thermostat, aber man weiß, okay, dieses Thermostat hat die Daten geliefert. Wenn man im Nachhinein feststellt, dieses Thermostat liefert fehlerhafte Daten, dann kann man im Nachhinein sagen, okay, all diese Einträge von diesem Thermostat sind halt falsch. Aber du weißt, wer es war.
Das ist total spannend, genau.
Und du musst musst ja im Zweifel nicht die Identität preisgeben und sagen, es war Willis Thermostat, richtig. Sonst kann auch das Thermostat von meinem Nachbarn gewesen sein, was zufällig im selben Ort irgendwie ist. Ne?
Ja. Ja, genau, jetzt haben wir wieder so, wie eben mit dem Telefonding. Ich finde, das ist so ein banales Beispiel mit den Wetterdaten, so ein einfaches Beispiel, das ist uns gut zu verstehen. Aber wenn man sich dann mal so ein bisschen, nur mal kurz da so versucht, so ein bisschen kreativ da rein zu driften, dann ist es ja unendlich krass viele Möglichkeiten, die es dadurch irgendwie gibt. So, ich kann sie jetzt nicht konkret benennen, aber ich finde, wenn man diese Prämisse hat, wir können eine schier unendlich oder menschenbevölkerungsgroße, wie auch immer, Menge an Daten generieren, die für alle zugänglich sind und immer nachverfolgbar, rückverfolgbar quasi sind, wie du eben gesagt hast, nicht auf die Person selbst, sondern einfach als Datenpunkt quasi rückverfolgbar. Das heißt, jetzt muss ich gerade so ein bisschen an Trump denken. Klar gibt es immer Leute geben, die dann sagen, nein, das ist alles eine Lüge oder das funktioniert alles nicht. So, die mal ausgeklammert. Die smarten Leute, die damit umgehen können, können immer sagen, wie so Prüfer, ja, diese Wetterdaten, die sind exakt genauso auch da niedergeschrieben. So, jeder kann das theoretisch. Das kann man dann lernen im Unterrichtsfach. So, Blockchainologie. So, kann ich die Daten nachverfolgen, die dann vielleicht unser Leben in irgendeiner Form bestimmen, weil sie eben an vielen Orten aufgerufen werden. Ne? Nimm jetzt mal sowas wie Google Maps, die dann quasi dir immer das Verkehrsaufkommen zeigen, zu welchen Uhrzeiten, oder mittlerweile steht ja auch da drin, welche die Läden, um wie viel Uhr, die wie viel besucht sind und so weiter und so fort. Das quasi aber alles viel, viel genauer und viel besser quasi, könnte ganz viele spannende Möglichkeiten geben, die ich sehr interessant dann eben auch finde. Und gerade bei so Wetterdaten, wo man so denkt, ja, ist eigentlich total unwichtig irgendwie, eben nicht. Also das ist so für den Alltag, wie interessant das wäre, wenn man sagen könnte, ja, okay, ich kann, dadurch, dass es jetzt einfach so perfekt verfolgbar ist, kann ich sehr gut sagen, okay, von 8 bis 22 Uhr kann ich Leichtathletiktraining machen, ohne klitschnass zu werden. So. Ist halt für den Alltag total cool. Ist jetzt nicht, das wird nicht den Weltfrieden bringen, so, aber ist halt total cool, wie krass diese Regenradare sind, diese Apps, wo man schon so rumscrollen kann und denkt, ach krass, ja cool, jetzt, das ist schon mal mehr als, heute wird es 21 Grad. Ja, okay. So, ne? Also da gibt es diese ganzen kleinen Mini-Steps, die es dann irgendwie genauer und so weiter machen, finde ich einfach eine ganz neue, spannende Art, mit Daten eben umzugehen. So, und einfach eine feinere Art. So, vielleicht.
Ja. Und das kannst du halt auf alles Mögliche übertragen, ne? Von Wetterdaten bis hin zu Journalismus und tatsächlich Events. Mhm. Aber die Grundidee halt ist, dass du halt irgendwen hast auf der Welt, der sagt, hey, ich habe irgendwelche Daten und ich packe die quasi in einen Datenpool rein, der erstmal niemandem gehört per se, wo jeder drauf zugreifen darf, soll. Und der uns halt dann im Nachhinein erlaubt, in so Konfliktsituationen nochmal draufzuschauen und sagen, gab es da eine Form der Manipulation dieser Daten? Kann ja auch sein, dass du sagst, hey.
Für WikiLeaks so ein bisschen auch so, ne? Also wenn man sagt, okay, da kann man immer noch sagen, nee, es ist gefaked von irgendwem, irgendwer hat da irgendwas erfunden und so weiter und so fort. Das lässt sich dadurch wieder verringern, zumindest die Wahrscheinlichkeit.
Ja, und denk an so Konfliktgebiete, ne? Wenn es irgendwo auf der Welt mal kracht und sich Leute streiten.
Wer hat zuerst geschossen?
Zum Beispiel, du kannst dann das Originalvideo von dem Orakel XY draufpacken und das andere Orakel spielt das andere Video ab und zufällig filmen die sich dabei gegenseitig und dann kannst du auf quasi auf der ungefilterten Datenmenge erstmal überlegen, gut, mache ich daraus jetzt einen Zeitungsartikel, mache ich da vielleicht einen Fernsehbeitrag zu? Aber wenn im Fernsehbeitrag gezeigt wird, ja, der und der hat geschossen und du guckst dir das ursprüngliche Videomaterial an, dann zeigt sich, oh, der das hochgeladen hat, ist sehr vertrauenswürdig, weil der hat bisher immer nur Gutes reported und dieses Video zeigt auch noch, dass eben diese Person nicht geschossen hat. Und die andere Person, die dieser Fernsehsender das berichtet, hat irgendwie, weiß ich nicht, eben dieses Video genommen und da Sachen rausgeschnitten. Dann kannst du im Nachhinein immer verfolgen, welche Form der Manipulation der originären Daten gab es und welche nicht. Und das ist halt eben viel schwieriger aktuell, weil diese originären Daten ja gar nicht für alle zugänglich sind. Das heißt, ne, wenn eben nie rauskommt, was das originale Video war, weil das eben dann, das wird dann weg.
Ja, wie soll ich auf irgendein irakisches Handy zugreifen?
So, ne? Und jetzt die Grundidee ist nicht, legt alle eure Daten offen, sondern hey, die möchten, können eben Daten öffentlich halt bereitstellen in so einer bestimmten Struktur. Und das wiederum verhindert, dass eben Fake News entstehen, Manipulation von Daten irgendwie.
Also nicht klar, weil die möchten es auch nachprüfen können. Also die möchten, können sie bereitstellen und die möchten, können es quasi aufarbeiten und nachsehen quasi. Ja. Könnte halt auch ein netter, soll ich sagen, Hoffnungsschimmer am Horizont sein für diese ganze Deepfake-Sache und so, ne? Wo man jetzt überlegt, okay, das wird ein Thema werden, das wird nochmal spannender werden. Klar war es schon mal irgendwie so Trendthema, aber es wird immer mehr werden, dass wir nicht mehr wissen, was ist dieses Video jetzt genau. Überlegt ja alleine unsere 132 nach heute Tapes aus YouTube. Du kannst mir jeden Gesichtsausdruck ins Gesicht legen und jedes Wort sagen lassen, so, weil das alles im Podcast mal gefallen ist, wenn das jemand möchte, quasi. Und das ist halt, das könnte irgendwann zu Problemen werden, so. Und das wäre eine Möglichkeit, um da vielleicht zu sagen, okay, wir können sowas im großen Stile irgendwie in den Griff kriegen. Vielleicht.
Ja, weil, um das jetzt mal an dem Beispiel auch nochmal den Konflikt oder das Problem irgendwie mal zu skizzieren. Unsere Videos sind bei YouTube quasi gehostet. Also wir haben die YouTube zur Verfügung gestellt und YouTube sagt hier, was sind die Videos? Das heißt, wenn YouTube jetzt sagt, ich manipuliere dieses Video oder ich lösche dieses Video, dann können wir nicht so viel tun, außer sagen, hey, liebes YouTube, könntest du es bitte sein lassen? So. Und das Originalvideo, das liegt vielleicht bei dir auf der Festplatte oder bei mir in der Festplatte oder vielleicht in irgendeiner Cloud. Und wir könnten dann immer noch sagen, hey, wir laden das Originalvideo jetzt woanders hoch und sagen, guck mal, das war das Original. Das wurde dann aufgezeichnet, aber es gibt quasi keinen öffentlich zugänglichen Katalog von wegen, wir haben an dem Tag, wo wir das Video produziert haben, dieses Video produziert und können das nachweisen mit irgendeiner Signatur oder einem Zeitstempel oder was auch immer, sondern wir können im Nachhinein nur versuchen, alle davon zu überzeugen, dass das Original war und nicht, dass das, was YouTube manipuliert hat für uns. Das heißt, es gibt dann zwei Parteien, Aussage gegen Aussage, und dann ist es eine Entscheidung, wem glaube ich denn jetzt oder wer ist vertrauenswürdiger und nicht, was ist tatsächlich passiert. Und wir könnten eben genau das, dieses, was ist tatsächlich passiert, quasi auf einer für alle zugänglichen Plattformen offenlegen. Das muss gar nicht der Inhalt des Videos sein, aber es könnte der Nachweis darüber sein, was das Video ursprünglich war.
Und wenn, ja, wie groß war es, wie lang war es und so weiter und so fort. Und dann kannst du sehen, da wurde irgendwas dran gemacht.
Ja, und man kann ja auch das Ganze dekodieren und sagen, Inhalt, ja. Man muss nicht das Video speichern, aber man könnte quasi eine Art einen Code speichern, der dieses Video beschreibt, in welcher Form auch immer, und nachweist, dass das der Inhalt war. Also da gibt es ja technisch ganz viele Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Und wir wären nicht mit der Willkür von YouTube ausgeliefert. Jetzt gar nicht die Unterstellung, dass YouTube irgendwas macht, aber nur um das Beispiel mal deutlich zu machen. Sondern könnten sagen, hey, guck mal, das ist der originale Eintrag. Und das ist das, was YouTube dann angeblich quasi über uns sagt. Und die matchen nicht.
Klar, und dann sind wir wieder an dem Punkt, es kann immer sein, dass die Menschen dann so sind, wie diese ganze Trump-Bewegung jetzt eben gezeigt hat. So, ja, ist eh scheißegal, was die Wahrheit ist und was nicht. Und das wird immer weiter verdriften und so. Aber so, also ich finde immer, man könnte jetzt aber, finde ich, ich denke mal so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wir hier so im Podcast erzählt haben dieses Mal, kann ich mir vorstellen, dass jemand, der dem Ganzen mega kritisch gegenübersteht oder auch nur ein bisschen kritisch, der geht die ganze Zeit so, ja, das sind voll verblendet und die versuchen immer das Positive, was denn mit dem Punkt und warum ist das nicht kritisch und so. Das ist gerade einfach nicht das kann man auch mal sich irgendwann anschauen, aber es ist gerade einfach nicht Fokus. Und ich finde es gerade einfach interessant, so ein bisschen da rein zu träumen und mal zu überlegen, okay, was kann es eben für coole Möglichkeiten geben, was kann es verhindern, was kann es cooler machen. Ja. Ich musste gerade, also möchtest du kurz dazu?
Also ich wollte nur sagen, dass die Leute ja einen Punkt haben, ist ja genau richtig, die Fragen auch zu stellen und eben zu gucken, dass eben solche Systeme dann auch nicht missbraucht werden. Ich finde aber, glaube ich, bevor man drüber nachdenkt, wie du richtig sagst, was ist jetzt eben das Problem an so einem System, muss man erst, glaube ich, verstehen, was überhaupt potenziell die Vorteile sein könnten. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat oder daran glaubt, dass es eben die Vorteile sind, dann ist der zweite Schritt zu überlegen, okay, wie baut man dieses System jetzt eben, dass die Nachteile nicht dann oder nicht die negativen Sachen rauskommen. Und ich glaube, andersrum ist es schwierig, wenn man nicht versteht, was die Vorteile sind, direkt mit dem Negativen anzufangen. Das killt halt jede Idee. Ne?
Richtig,
das
ist halt, verhinderst du die negativen Sachen, ohne dass die positiven jemals eine Chance hatten oder auch die negativen.
Eben, genau. Also du gibst dir quasi gar nicht die Möglichkeit, das Positive entstehen zu lassen. Und das ist, kann man so machen, aber da muss man sich auch nicht wundern, wenn man keinen Fortschritt mehr macht, dann bleibt man halt im Status quo.
Ja, und auch, also wie soll ich sagen, in unserer Position, wo wir jetzt nicht die sind, an denen es liegt, wir haben den Schalter, entweder das Atomkraft oder Atombombe, das sind wir, also auch wenn wir uns für sehr weit überschätzen manchmal, ist uns sehr klar, dass wir das nicht sind. Deswegen ist es einfach ja nur Gelaber und es ist, ich träume mich in irgendwas, was irgendwie vielleicht ganz spannend ist. Ende, so. Also das darf man halt auch nicht vergessen, so, ne? Und einen Punkt wollte ich eben noch sagen, weil ich es ganz spannend fand, als du nochmal mit dieser Manipulation von Videos und so weiter angefangen hast, war jetzt gerade ein großer Skandal in der Trackmania-Community.
Oh no!
Pass auf. Das ist tatsächlich ganz, ganz interessant, passt ganz gut dazu. Trackmania ist so ein Rennspiel, das existiert seit, keine Ahnung, 15 Jahren bestimmt oder so. Also es gab es irgendwie schon gefühlt schon sehr lange und es ist quasi ein Spiel, das darauf ausgelegt ist, auf Strecken, auf kürzeren oder auch längeren Strecken sehr präzise Eingaben zu machen und dann Bestzeiten zu fahren. Da gibt es halt quasi eine kompetitive Szene und da gibt es eben auch so, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen arcadisch in dem Sinne, du prallst an der Wand ab, landest perfekt so und dann hast du die beste Zeit, indem du die Strecke so und so fährst, den Looping so, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so wichtig, nur es geht darum, je perfekter deine Eingabe ist, desto perfekter wird deine Zeit sein und im Prinzip gibt es auch, es gibt quasi den perfekten Weg auf der Strecke und den kannst du erreichen. So. Und da gibt es halt so eine kompetitive Szene und Trackmania hat es dann relativ früh erkannt und hat gesagt, pass auf, wir machen das so, um unsere besten Listen irgendwie zu führen, kann jeder von euch, wir haben in Trackmania eingebaut, ein Replay-Programm, wie auch immer, dass du quasi von jedem Run das Replay speichern kannst es da hochladen und Leute können sich das angucken, können quasi den Beweis sehen, dass du es geschafft hast mit deiner Zeit und können das auch nachfahren und so weiter und so fort. Also so ein bisschen eigentlich gedacht erstmal foolsproof, nee, wie auch mal, also so
manipulationssicher. Ja.
Genau. So, weil du siehst ja auch, wenn dann Leute irgendwie, keine Ahnung, merkwürdige Bewegungen machen und so weiter und so fort. Jetzt hat man gefunden, es gab eine Zeit, da ist jemand hingegangen und hat es geschafft. In diesem Replay haben die sich den Code halt angeguckt und haben festgestellt, dass es da quasi, dass du eine Sache einblenden kannst, sag ich mal, dass es einen Code gibt dafür, welchen Trigger du wie lange quasi drückst. So. Das heißt, du kannst quasi sagen, okay, ich habe jetzt dreimal nach vorne gedrückt oder ich halte gedrückt oder drücke ein bisschen nach vorne, ich lenke ein bisschen nach links, stark nach links, wie auch immer. Jede kleinste Triggerbewegung ist quasi erfasst und gespeichert in diesem Replay. Was es nochmal cooler macht im Prinzip, weil du es nachvollziehen kannst. So, und dann hat man sich so die besten, und mit diesem Wissen ist man dann die besten Replays durchgegangen und hat sich angeguckt, wie so da diese Trigger so getriggert werden quasi. Und hat dann festgestellt, da gibt's so ein paar Leute, das ist ganz merkwürdig, das ist so Stutter-Ding, so gefühlt, also der Balken schlägt immer so ganz in alle, also ganz extrem kurz in irgendeine Richtung, man so denkt, so fährt doch kein Mensch, also das macht doch irgendwie keinen Sinn. Jetzt muss man wissen, so diese Top 20 Leute und so fahren ja auch Offline-Events, das heißt, man wusste eigentlich, okay, die können das auch irgendwie offline leisten, also warum sollten die denn da betrügen? Also nochmal so, okay, wer gibt denn erstmal einen großen Vertrauensvorsprung? Die werden nicht betrügen, weil die können es ja auch. So, die sind ja gute Leute. Es ist nicht, wir beide steigen von 0 auf 100 und sind auf einmal Erster in Trackmania und jedem fällt auf, ja, okay, das kann nicht sein. So, und so. Und dann hat man das immer weiter quasi aufgebohrt so ein bisschen und hat dann festgestellt, dass die Leute hingegangen sind und haben sich eine Engine runtergeladen, die das Spiel quasi verlangsamt, aber den Echtzeit-Timer quasi laufen lässt. So.
Okay.
Das heißt, du siehst das nicht und das Spiel ist einfach langsamer geworden. Das heißt, du hast viel mehr Zeit, präzise Kurven zu fahren und so weiter und so fort und konntest dann, und dadurch, dass es dann nachher wieder schneller gemacht wurde, damit es eben nicht aufhört, weil du willst ja kein verlängertes Video hochladen, klar. Sehen die Eingaben so krass schnell aus. Und deswegen, du machst halt dann quasi, anstatt jetzt irgendwie 3 Eingaben in 3 Sekunden, machst du halt 6. Halt doppelt so viele im Zweifel. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz, ganz spannend, wieder in so einer uralten, kompetitiven Szene quasi, auf einmal so ein riesen Skandal. Also, das muss man sich mal vorstellen, in dieser kleinen Szene, natürlich interessiert das sonst keinen Menschen auf der Welt, aber in dieser kleinen Szene ist es ein Riesenskandal, weil da Leute seit 10 Jahren gefeiert werden. Und dann hat man sich quasi die Replays bis vor 10 Jahren angeguckt und hat festgestellt, seit fucking Anfang an betrügen diese Leute. Und seit 10 Jahren sind die quasi in dieser E-Sport-Szene riesig, haben Sponsorenverträge, haben quasi jetzt, also das ist einfach deren Leben. Und das haben die nur durch Betrug quasi. Also was heißt nur? Die hatten ja auch die Skills offline einigermaßen. Aber das war nicht irgendwie.
Ja, was waren denn wahrscheinlich alle gleich scheiße offline, weil sie es eben online alle betrogen haben? Oder?
Ja, beziehungsweise scheiße im Sinne von immer noch die super gut.
Ja, aber im Vergleich halt, zu den Online-Ergebnissen eben genau, doch schlechter.
Das fand ich irgendwie ganz spannend, weil wir eben bei Videomanipulation waren und was ist, wenn alle Daten offen liegen und so weiter. Und das ist genau der Punkt. Du hast in diesem Replay alle Daten gespeichert im Prinzip und dadurch hast du den Zugang und kannst das quasi aufdröseln, wenn du willst. Natürlich macht das eigentlich kein Mensch, aber es hat sich dann irgendwann mal hingesetzt und gesagt, irgendwie ist das komisch. Und dann hat er sich eingegraben und konnte das quasi rausfinden. Das fand ich irgendwie,
ganz interessant. Das ist eigentlich genau das perfekte Beispiel für eben genau diesen Grundgedanken der Offenlegung. Weil hätte es das jetzt nicht gegeben, wäre das niemals aufgeflogen. Und jetzt kann man darüber streiten, ist das schlimm, das ist nicht so schlimm.
Ja, ne? Klar,
aber,
ist ja wieder nur ein Beispiel.
Ja, aber echt perfekt, genau so. Ja. Ja.
Richtig find ich, lustig. Finde ich ganz cool.
Ich habe auch früher Trackmania gespielt.
Hat man immer mal auf LAN-Partys, wäre es auch ein ganz gutes Spiel und so, was man immer, weil es so kurzweilig ist und irgendwie ganz nett ist irgendwie.
Oh Mann, ey. Ja. Gut, dass wir das jetzt aufgedeckt haben mit der Trackmania.
Gut, genau. Hier so, wir haben es jetzt quasi noch weiter einer größeren Welt zugänglich gemacht. Wow, busted. Ja.
Aber ich glaube, so hat jeder irgendwo seine Nische oder seinen Interessenbereich, wo eben ja vielleicht so eine Offenlegung bestimmter Daten, bestimmten Formen irgendwie dazu führen würde, dass man eben ja eben nicht die falschen Leute gewinnen lässt oder eben da einfach mehr Vertrauen oder mehr Sicherheit oder weiß nicht, ein cooleres Miteinander reinbringt, weil darum geht es ja am Ende des Tages, dass wir als Menschen miteinander vertrauensvoller, weniger misstrauisch und eben progressiver, positiver umgehen und eben nicht damit beschäftigt sind, einander die ganze Zeit irgendwie was zu unterstellen oder eben was, den Fehler zu suchen oder das Böse irgendwie zu greifen, sondern eben halt einfach miteinander so umgehen, wie man das eben unter guten Freunden macht, auf einer Vertrauensebene und weiß ich nicht, mit besten Intentionen. So.
Ja, ich habe jetzt bewusst jetzt mal nicht die ganze Zeit die Schule da reingeschmissen, aber natürlich ist es für die Schule auch total spannend, in allen möglichen Richtungen. Entweder geht es ums digitale Klausurenschreiben, dass du sagen kannst, okay, du kannst alles nachvollziehen quasi, alles, was da gemacht wurde, du kannst alle Daten sehen. Andererseits, dass man überhaupt diese Kultur dafür schafft, für diesen quasi Austausch und die Zugänglichkeit der Daten, dass du sagst, alle Lehrer, egal auf der ganzen Welt, schmeißen ihr Material da rein in diese Plattform und alle können sich diese Materialien nehmen, weil sich jeder mal Mühe gegeben hat und die Lehre könnte 1000-mal verbessert werden, theoretisch, etc., etc. Brauchen wir jetzt nicht, also ich glaube, das ist, glaube ich, relativ einleuchtend, warum da auch viel spannende Sachen dann irgendwie möglich wären.
Ja. Man darf halt nie vergessen, es geht halt nie darum, alle Inhalte offenzulegen, sondern quasi es geht eher darum, quasi nachzuweisen, wann etwas vielleicht passiert ist und wer etwas getan hat. Und es geht nicht darum zu sagen, ja, per se, wir schmeißen alle persönlichen Daten in irgendwelche Blockchains oder Klausuren oder so irgendwo eine Datenbank. Es geht einfach nur darum zu sagen, hey, man kann nachvollziehen, was ist passiert und wer hat was getan und nicht, was ist der Inhalt. Und ich glaube, das ist immer etwas, was man Leuten erklären muss. Weil immer der erste Gedanke
theoretisch,
ist,
aber,
der erste Gedanke ist, oh, meine Klausur landet dann in einem System, was jeder dann, also jeder kann meine Klausur lesen, ist das das Ziel? Nee, es geht vielleicht einfach nur darum, dass du quasi zu dem Zeitpunkt eine Klausur irgendwo geschrieben hast, das passiert ist.
In diesem Zeitraum, mit Zugriff auf diese Daten und so.
Genau, und man kann immer noch steuern, wer hat wann Zugriff auf welche Informationen oder was wird offengelegt und was nicht. Das ist eher so der zweite Schritt. Aber oft reicht es ja quasi, um eine Verknüpfung zu machen, eben die Originaldaten und eben diesen Eintrag über diese Daten zu haben. Die kannst du im Nachhinein immer verknüpfen, wenn eben dann dir vorgeworfen wird, du hast manipuliert oder hast betrogen. Nur dann ist es ja spannend, vorher muss man die Daten ja nie zusammenbringen, weil für, ne?
Möchte ich dir noch eine lustige Sache aus der Schule erzählen? Habe ich letztens von einem Schüler in der Ernährungslehre erfahren. Da habe ich gemerkt, ach krass, man ist doch nicht mehr so up-to-date. Es gibt mittlerweile eine Website, vielleicht gibt es sie auch schon lange, die heißt irgendwie Umschreiber, also die schreibt Sachen quasi um. Ich wusste das nicht tatsächlich. Und auf einmal ergibt alles Sinn. Ich hätte dir mal von dem Fall erzählt, wo so ganz merkwürdig betrogen wurde, wo ich so dachte, die Fachbegriffe sind irgendwie die falschen, aber manche Sätze sind gleich und die gleichen Worte sind verwendet, aber irgendwie ist es nicht das Gleiche. Also wer gibt sich so viel Mühe, so falsch abzuschreiben? Also so abzuschreiben und dann aber Wörter einfach an andere Stellen zu setzen, aber es sind die gleichen Wörter. Mhm. Und wenn du es liest, fällt dir auf, das ist falsch und es ist abgeschrieben, aber irgendwie stümperhaft irgendwie umgestellt. Ja, ja. Und jetzt auf einmal weiß ich wie. Das macht halt nicht mal irgendwer selber, der dann hingeht und sagt, okay, ich schreibe das mal ab und mach das irgendwie so. Nein, du kopierst aber den Text und gibst dieses Umschreiber-Ding und der gibt dir dann einen Text aus und dann sagst du, ja, das ist jetzt mein Ergebnis. Ja, oh Gott.
Pro-Hack für alle Lehrer, die jetzt zuhören. Schüler geben sich ja gegenseitig Tipps. Und diese Tipps finden oft auch auf sozialen Netzwerken wie TikTok statt. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, ob ich dieses Tool kenne, kannst du sagen, ja, und ich kenne noch fünf andere. Also,
danke, dass du mir das nicht gesagt hast.
Ja, aber ich dachte, das ist bekannt, ehrlich gesagt. Also, das war jetzt vielleicht doof, die anderen. Aber es gibt tatsächlich so voll viele Mini-Tutorials auf TikTok nach dem Motto, hey, wenn ihr mal einen Aufsatz schreiben müsst, dann nehmt diesen Wikipedia-Artikel, pastet den da und da rein und dann in das andere Tool und dann am Ende entsteht irgendwie so ein unnachverfolgbares irgendwie Dokument, was ein bisschen nach euch klingt, aber ein bisschen nach euch nicht. Und also es gibt immer mehr quasi so Umschreibethemen, wo dann auch die Frage stellen muss, ist das noch die richtige Art und Weise, Wissen abzuprüfen, wenn eh alle diese Tools nutzen und es irgendwie am Ende nicht mehr rauskommt. Und der nächste Schritt wird eh sein, lad deine eigenen Dokumente hoch und wir schreiben was in deinem Stil und bumm, erkennst du es dann nicht mal mehr als Lehrer. Also, und daher.
Richtig, genau. Also das, weil du musst ja nur Wörter aneinander rein, die irgendwie Sinn machen. Je besser diese Rechtschreib- und Grammatikprogramme werden, desto eher kannst du ja auch einfach sagen, ja gut.
Ja, und man darf dabei nicht vergessen, wie, das ist, glaube ich, so der Appell vielleicht an das Gute den Schülern. Vergesst nicht, dass diese Form der Übung ja auch eine Form des Denkens ist. Das ermöglicht euch quasi kritisch und klar auch eure Gedanken zu strukturieren, zu formulieren. Wenn man das nicht übt, dann ist man mit 20 nach dem Abi immer noch genauso doof wie in der 5. Klasse. Und dann kommt die Realität und dann kommt die echte Welt und dann gibt's halt die dicke, fette Klatsche ins Gesicht, weil dann merkt man, fuck, ich bin ziemlich dumm. Also, das ist ja nicht nur eine Übung, um Leute irgendwie zu beschäftigen, sondern das hat ja auch irgendwie so Zweck. Man lernt eben oder man übt zu denken und schriftlich zu denken und das, ja, ist gar nicht so
verkehrt,
wenn man das kann.
Finde ich, hast du sehr schön gesagt und auch die Corona-Zeit geht jetzt ja auch vorbei, keine Ahnung.
Klar, ist schon vorbei.
Nee, und ab jetzt morgen, wir haben ja heute Samstag, ab Montag kommen ja alle wieder in die Schule quasi. Das heißt, es ist quasi voll Unterricht. Und da wird sich dann halt immer rausstellen, so, irgendwie warst du zu Hause ganz schön smart und hast voll die guten Sachen abgegeben. Aber irgendwie kriegst du das hier nicht so hin. Das ist komisch. Das ist
wie bei Trackmania. Offline bist du halt ein bisschen schlechter als online.
Ja, genau. Man muss halt auch lernen, im Leben offline zu performen. Es reicht nicht nur online zu performen. Also, es gibt immer die Menschen, die es auch hinkriegen werden, durch Schummelei, whatever, irgendwie auch das hinzukriegen. Aber ich glaube, das ist so, wie wenn man sagt, ich möchte gerne Influencer werden, ich möchte Popstar werden. Ja, einer von 1000 wird das vielleicht auch. Aber die anderen 99, nope.
Außer man zieht nach Berlin, aber das ist ein anderes Thema.
Genau, dann hast du die Chance, einen Multiplikator und so, ja, mal plus, minus. Aber ja, das ist, wird auf jeden Fall jetzt sehr interessant werden, dann jetzt nächste Woche alle zusammen zu haben. Weil, letzter Punkt, ich habe letzte Woche meine Klassen gefragt und die waren so, wir wollen das gar nicht, dass die alle wieder zusammenkommen. Und zwar nicht, also ich dachte dann so, ja, so Lehrerargument, ja, in kleineren Klassen, ne, kriegst du besser Wissen vermittelt und die können sich besser melden, kriegen bessere Noten und so weiter und so fort. Aber nee, fand ich einen total spannenden Aspekt. Die meinten, das fühlt sich dann so an, als würden wir mit einer Parallelklasse zusammen unterrichtet werden, weil wir haben die jetzt ein halbes Jahr lang nicht gesehen, Herr Pelzer. Also so nach dem Motto, Leute, die vorher quasi fast beste Freunde waren oder so, oder gute Freunde waren, haben sich jetzt gefühlt, wenn diese typischen Schulbekanntschaften, so, ne, nimm bei uns hier Johannes, so, ne, so super, in der Schule super viel abgehangen und so, danach immer versprochen, ja, ja, wir werden nochmal bestimmt uns sehen, ja, nie wieder passiert, so, und wenn du diese Freundschaften, diese lockeren Schulfreundschaften quasi auseinanderreißt für ein halbes Jahr, das kann, glaube ich, ganz schön awkward werden. Und dann treffen die auf einmal jetzt nächste Woche alle wieder zusammen und dann merkt man so, du bist jetzt mit dem befreundet? Ich dachte, das ist unser Feind. Nee, nee, jetzt bist du unser Feind. Ach nee, du. Ah, und die. Und so. Und ich glaube, das wird ganz, ganz interessant, da jetzt diese Klassendynamiken zu sehen.
Ich glaube, das ist aber noch wie so nochmal neu würfeln, ne? Also ich glaube, da entstehen jetzt plötzlich vielleicht auch dann Bekanntschaften, Freundschaften, die vorher nicht entstanden wären, weil es schon gesetzt war. Und das ist wie Leute nebeneinander setzen, die nicht nebeneinander saßen vorher.
Jetzt gibt's nämlich, exakt, weil jetzt gibt's nämlich auch neue Sitzpläne, die Lehrer machen müssen. Das heißt, es wird, diese alten Freundschaften werden jetzt wieder vielleicht auseinander und so. Und du warst doch immer mit dem voll gut, jetzt kannst du wieder neben sitzen, aber das will ich gar nicht mehr. Also, ich hab schon überlegt, ob ich mit denen so richtig unangenehm so Vertrauensspiele mache am Anfang. So nach dem Motto, hier, jetzt lass dich mal in seine Arme fallen. Und jetzt richtest du ihn wieder auf, werft euch mal den Ball zu, sagt euren Namen, ihr wisst ja nicht mehr, wer ihr ist. Weißt du, diese unangenehme Situation noch tausendmal unangenehmer machen, aber nein, das war ich nicht, fand ich nur 10 Gedanken kurz.
Oh Mann, ey.
Ja, da bin ich mal gespannt, aber fand ich ganz interessant, was da noch mal so schulmental, psychologisch bei den Kids noch mal abgeht, weil von außen dachte man so, ey, ihr freut euch alle wieder, dass alle wieder da sind, es ist ein Schritt zur Normalität und dann denkt man, ah ja, stimmt. Es ist doch auch ein bisschen awkward.
Ja, ich fand den ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, ich fand auch so einen Tweet richtig lustig, so ein Typ geschrieben hat, stellt euch mal vor, ihr seid Google, eine Firma, die 1,5 Milliarden, Billionen, was weiß ich, Euro wert ist und die geilsten Büros der Welt hat. Selbst eure Mitarbeiter sagen, ich will nicht mehr ins Büro kommen. Was tust du als normales Unternehmen, was nicht Google ist, mit einem 0815-Scheißbüro irgendwo in der Walachei? Was machen Sachen?
Also ich glaube, Fatboys kaufen und trotzdem dann verzweifeln.
Ja, genau. Also ich glaube, dass nicht nur in der Schule jetzt neue Dynamiken und die ganze Psyche noch mal neu sortiert wird, sondern auch gar in dieser ganzen Arbeitswelt. Die Leute werden auch sagen, hey, was soll ich denn da?
Und da lenke ich mich nur ab mit unnötigen Geläster oder
genau, keine Ahnung. Genau, ich kann Ahnung, nicht zwischendurch mal eine Wäsche aufhängen und auf dem Balkon sitzen. Warum soll ich da hinkommen? Was ist der Vorteil? Warum soll ich das tun? Also ich bin super gespannt auf das, was wir jetzt beobachten können die nächsten Monate nach Corona. Klingt jetzt so, als wäre es nicht vorbei, aber mal schauen.
Ja, mein Anspruch ist natürlich dann irgendwie zu sagen, okay, man ist jetzt die Zeit, um denen eben zu beweisen, okay, es lohnt sich, in die Schule zu gehen, so, ne? Also, das ist, also versuche ich natürlich jetzt irgendwie zu zeigen, okay, irgendwie haben wir hier Dynamiken und es ist irgendwas anderes, so. Aber ich kann damit auch scheitern, so. Es kann auch sein, dass das Ergebnis nachher ist, ja, eigentlich brauchen wir das nicht. Irgend so ein Kasper da vorne, der irgendwie sich selber ein bisschen zu witzig findet und eigentlich, wenn wir nur lernen wollen, können wir es zu Hause besser. Wie auch immer.
We'll see, we'll see. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. In dem Kontext würde ich es tatsächlich befürworten, wenn das wieder in der Funke überspringt und die Leute wieder gern zur Schule gehen.
Ja,
in das beruflichen wünsche ich mir Kontext auch. Weiß ich noch nicht, da habe ich noch keine Meinung zu.
Ja, da müssen wir wahrscheinlich auch erstmal jetzt die richtigen Auswirkungen eben so sehen, wie dann so, dass sich jetzt auf die ganze, ja, wie Schule auch. Wir werden jetzt so in einem Jahr oder so, jetzt bei den Versetzungen werden wir schon sehen, werden wieder alle versetzt. Ich glaube, die Versetzungsregeln sind wieder so ein bisschen ausgesetzt. Das heißt, theoretisch man kann von Versetzungen halten, was man will, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, wie auch immer. Aber theoretisch ziehst du jetzt quasi 2 Jahre lang Leute schon weiter mit, wo wir zumindest uns als Schulsystem, wie gesagt, ich kann damit kritisch sehen, darauf geeinigt haben, dass eigentlich die Leute das System besser tun würde, zu wiederholen oder auf eine andere Schule zu gehen im Zweifel. Und was macht das mit den Menschen, wenn die jetzt so 2 Jahre lang mitgezogen wurden quasi und jetzt auf einmal merken, fuck, jetzt wird's wieder ernst und eigentlich ist mein Stand von vor 2 Jahren schon so ungefähr. Ist das cool? Habe ich jetzt eine neue Chance? Und zum Glück wurde ich da nicht aussortiert, weil jetzt bin ich quasi älter und reifer und kann mir das anarbeiten. Und wir lernen, hey, das ist eigentlich total cool. Oder lernen wir, oh, scheiße, wir haben richtige, also wir haben jetzt quasi wie so bei einer Gesamtschule, wir haben dann quasi E-Kurse und G-Kurse, so nach dem Motto, wir haben einen Mathe-Grundkurs, wo alle dann drin sitzen, die gar keinen Plan von Mathe haben seit 2 Jahren, aber irgendwie die 5 nie gezählt hat, weil die immer durchgezogen wurden. Und der andere sind die ganzen Einser-Leute und keine Ahnung und so. Das ist super spannend.
Ja, das Lustige ist, gleiches gilt für die Unternehmenswelt. Da hat man Insolvenzregeln einfach geändert. So nach dem Motto, ja, du gehst jetzt einfach nicht unbedingt pleite oder hast jetzt mehr Luft, um pleite zu gehen. Also darfst jetzt irgendwie länger das Ganze so ein bisschen spielen, obwohl du eigentlich offensichtlich schon pleite wärst jetzt. Bloß irgendwelche Staatshilfen. Und da weiß man jetzt auch nicht, was wird passieren. Ja, gehen demnächst irgendwie alle möglichen Unternehmen hops, die jetzt eigentlich schon vor einem Jahr hops gegangen wären, erleben wir so eine quasi Insolvenzwelle, wo plötzlich alle, die eigentlich hätten vor 2 Jahren schon eben quasi kaputt gehen sollen, von den Zahlen her, gehen die jetzt alle kaputt? Oder werden die nicht auch aufrappeln können und so ein bisschen die Kurve noch kriegen? Also blöder Vergleich jetzt, aber.
Nee, aber voll. So war das Produkt vorher schon scheiße, hat deswegen quasi keiner gekauft. Also jetzt, ich möchte das nicht mit Menschen vergleichen, klar, so, ne? Aber war das Produkt vorher schon scheiße, hat deswegen keiner gekauft? Oder haben die nur so ein Jahr noch Brainstorming-Zeit gebraucht? Jetzt in Corona konnten die eh alles stilllegen, haben voll viel in die Zeit investiert und haben neue Pläne und wie sie alles retten können. Ja. Oder ist es einfach nur eine Verschleppung? Ah, interessant, ja.
Also irgendwie gleiches Modell, ne? Also man gibt den Leuten irgendwie mehr Zeit und man drückt ein Auge zu. Man weiß jetzt gar nicht, was das die Konsequenz
dessen, ne? Man weiß tatsächlich, also es fällt mir wirklich schwer dann zu sagen, ist es jetzt gut oder schlecht, weil es gibt, finde ich, total Vor- und Nachteile. Es gibt wahrscheinlich Beispiele für, dass das positiv ist und Beispiele für dieses negativ ist. Tendenz in mir sagt, ich glaube, das wird nicht zum Wohl der Schüler sein irgendwie. Irgendwie sagt mir das, dass es die, dass das für die mega psychisch schwierig werden kann, dann so auch Oberstufe, so alle hauen dann rein, zählt fürs Abi und eigentlich bist du gar nicht da, wo du es, was du, also du bräuchst einfach mehr Zeit und Wiederholungen, die du einfach nicht dann bekommst, weil alle dann auf die Tube drücken und sagen, so, jetzt ist Corona vorbei, und du denkst dir, Entschuldigung, können wir noch mal über Bruchrechnung reden? Weiß ich nicht, also fühlt sich dann wahrscheinlich, würde sich wahrscheinlich so anfühlen wie wir in Französisch, so, dass du halt einfach schon denkst, ja, habe ich eh abgehakt, und auf einmal hast du 2 Jahre später Französisch und denkst dir, wait, eigentlich bin ich doch schon lange raus aus dieser Nummer hier, ja, aber ich bin gespannt.
Ich glaube, das tendenziell gilt das irgendwie, glaube ich, für alle. Ne? Je früher du das ehrliche Feedback hast und dann auch quasi neue Situation vor dir siehst, die Wahrheit oder die Realität danach ist, desto eher kannst du dich darauf einstellen. Ich glaube, für Unternehmen wäre es auch, dann komm, scheiß drauf, Neustart, ich mache was Neues. Bevor es eben noch so ein paar Jahre aussitzt und dann zu sagen, ja, eigentlich klappt es ja dann doch nicht, da hättest du diesen 2 Jahre auch einfach sinnvoller nutzen können. Ich glaube, das, ja.
Aber dann gibt es auch dieses Einhorn, wenn man das so nennt, dann, wo das dann auf einmal gelernt hat und das es dann irgendwie doch hinkriegt und ein positives Beispiel ist. So, ne? Das kann ja auch irgendwie sein. Ja, interessant.
We'll see.
Alright. Lass mal jetzt in die Sonne gehen, Bro.
Auf jeden Fall.
Ich will jetzt in den Garten.
Muss jetzt brutzeln.
Yes.
Oatwood, peace out to the town.
Ey, town.